Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute erzählen wir euch, was es auf dem Caravansalon 2025 so Neues geben wird. Werbung!
Ich mag es ja nicht, mir vor einer Reise so viele Gedanken machen zu müssen, weil, wie du weißt und wahrscheinlich auch schon viele da draußen, langfristige Planung ist nicht so wirklich mein Ding.
Das kenne ich. Deshalb mag ich Sailie ja auch so gern, denn da ist schon mal die Frage, wie ich im Ausland am günstigsten Datenvolumen bekomme, ganz schnell erledigt. Denn egal, ob auf meiner Reise nach China, während meines Besuchs bei euch in Mexiko oder auf meiner Wohnmobiltour durch Neuseeland, einfach die App aufs Handy laden, mit wenigen Klicks einrichten, Datenvolumen buchen und fertig.
Vor allem musst du dann auch nicht in jedem Land immer wieder überlegen, wo du eine SIM-Karte herbekommst, welcher Prepaid-Tarif dann wirklich passt, welche Dokumente man für die Anmeldung braucht. Ne? All diese Dinge, die fallen mit Sailie einfach weg.
Genau. Ja, und selbst wenn ich spontan noch ein weiteres Land besuchen möchte, kann ich einfach in der App ein neues Datenpaket buchen und loslegen.
Cool finde ich da auch, dass du dafür nur eine einzige eSIM brauchst. Die bleibt dann einfach dauerhaft auf dem Handy und du buchst dir bei Bedarf neue Pakete dazu.
Plus, man spart ja auch noch Datenvolumen, weil Sailie automatisch Werbung blockiert. So kommt man auf weniger Daten und damit quasi länger aus. Und das finde ich unterwegs echt praktisch. Und wenn ihr das Ganze auch mal für euch testen wollt, bekommt ihr jetzt mit unserem Code CAMPERSTYLE einen exklusiven 15% Rabatt auf die Sailie Datenpakete. Ladet euch dafür die Sailie App runter oder geht auf sailie.com/camperstyle, ich buchstabiere das kurz, sailye.com, dann / Camperstyle, CAMPERSTYLE. Und beim Checkout gebt ihr dann einfach noch den Code CAMPERSTYLE ein und los geht's.
So seid ihr dann immer flexibel unterwegs, ganz egal, wo eure Reise hingeht. Den Link und den Rabattcode packen wir euch natürlich wie immer auch in die Shownotes.
Werbung Ende.
Wir haben uns wie in der letzten Caravansalon-Folge auf die Fahrzeugneuheiten fokussiert und dabei auf die großen bekannten Hersteller. Das liegt zum einen daran, dass von den kleinen und auch von den Ausbauern bisher uns noch keine Informationen vorliegen. Und zum anderen haben wir gesagt, irgendwo müssen wir auch eine Grenze ziehen, weil es sonst halt sehr ausufernd wird. Und ich denke aber, dass wir dann im Laufe der Zeit, sobald dann spannende Infos reingehen, da vielleicht auch nochmal was Neues zu machen werden.
Und wir werden auch während des Caravansalons Podcasts aufnehmen für euch. Also abonniert unseren Kanal, ist kostenlos und dann verpasst ihr keine Episode, wenn euch das interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, dann abonniert halt nicht.
Oder doch und dann hört es halt einfach nicht.
Ja. Wir gehen ein bisschen alphabetisch vor.
Genau, wollte ich gerade sagen, damit wir so etwas Struktur reinbekommen und damit irgendwie kein Hersteller bevorzugt oder benachteiligt wird, haben wir es alphabetisch sortiert. Ich habe allerdings die ganze Hümer-Gruppe unter H wie Hümer zusammengefasst. Das sind ja zahlreiche Marken, die da vertreten sind und nur so, damit ihr euch nicht wundert. Und ansonsten, ja, habe ich ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass es zu einem Hersteller ziemlich große Neuigkeiten gibt. Und zwar ist es die Marke Bürstner, also auch Hümer-Konzern. Die hat ziemlich radikal das ganze Markenprofil ausgemistet, kann man sagen. Gibt es auch einen Artikel bei uns und das erzähle ich dann eben auch gleich ein bisschen näher, weil ich das sehr, sehr spannend finde.
Und wir starten mit Adria. Die haben dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum und bringen im Rahmen dessen zahlreiche Sondermodelle in fast allen Segmenten und mindestens eine Neuheit raus. Auch hier noch generell, es war wirklich schwierig, die Informationen zusammenzutragen, wenn man nicht gerade Promobil heißt und alles zugeschoben bekommt. Die Webseiten der Hersteller sind teilweise völlige Katastrophe, die Pressebereiche sind eine völlige Katastrophe.
Oder nicht vorhanden.
Oder nicht vorhanden. Also Nele hat wirklich hier jetzt die letzten Tage sehr intensiv recherchiert, um die Infos alle zusammenzutragen.
Also ich kann das vielleicht jetzt auch nochmal vorab sagen. Ich habe mich richtig geärgert teilweise. Da sind noch in den Pressebereichen Nachrichten vom Caravansalon 2024 drin als neueste oder von irgendwelchen Hausmessen, von irgendwelchen Stadtfesten, die da gesponsert wurden und so weiter und halt 0,0 jetzt zu den aktuellen Neuheiten. Aber lustigerweise, die Motorpresse Stuttgart hat die ganzen Infos schon und das finde ich irgendwie so ein bisschen makaber, weil die Hersteller ja mittlerweile auch eigentlich an einem Punkt sind, wo die ein bisschen mehr als in den vergangenen Jahren bräuchten, dass viel berichtet wird, viel Werbung gemacht wird, dass sie mal ihre Bestände und jetzt auch vielleicht ihre Neuheiten besser loskriegen. Also vielleicht hört ja jemand aus der Branche zu und überdenkt mal die Art der Kommunikation ein bisschen, weil auch wir anderen Medien haben eine gewisse Reichweite und es wäre ganz schön, wenn da nicht immer irgendwelche Exklusivinfos an irgendwelche großen Verlage rausgehen würden.
Klingt ein bisschen nach Mimimi, soll es auch gar nicht sein. Letzten Endes kann ja jeder Hersteller machen, was er will. Aber wir sehen ja, wie der Markt sich entwickelt und dann ist es vielleicht schlau, auch ein bisschen auf die Kanäle zu achten. Das kommt aber eher so auch aus unserer Expertise aus dem Online-Marketing, wo wir auch viel unterwegs sind und auch Kunden beraten.
Ich war 11 Jahre Pressesprecherin. Also,
da schüttelt man mit dem Kopf, wenn man sowas sieht. Ja. Aber das soll euch gar nicht so interessieren, falls ihr irgendwie aus der Branche kommt und eure Firma ertappt fühlt. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns melden. Aber wie gesagt, das ist doch jetzt gar nicht so der Punkt, sondern da ist viel Luft nach oben. Okay, fangen wir mit dem ersten Adria an. Der willst du anfangen? Du hast recherchiert, komm, du machst das Erste.
Ja, ist ja auch, Wohnwagen ist ja auch so ein bisschen mehr mein Thema.
Ja.
Also, wir fangen mal an mit dem Altea 60Y. Da gibt es Sondermodelle. Zwei Jubiläumskaravans, beide auf Alco-Leichtbau-Chassis. Ich nenne jetzt nicht die ganzen Modellnamen im Einzelnen so dezidiert. Einer der beiden ist eben sehr gut geeignet für Paare, weil der eine große Sitzgruppe und zwei Einzelbetten im Heck hat. Und der andere, der bietet bis zu 7 Schlafplätze, denn der hat Stockbetten und eine Mitteldinette. Also finde ich ganz spannend, auch so diesen extremen Stretch zwischen Zweierwohnwagen und 7-köpfige Familie oder Reisegruppe. Und ausgestattet sind diese Modelle mit einer Truma-Gasheizung. Ja, das ist jetzt, also, ne, das ist so der Standard eigentlich. Dann Technikpaket zur Autarkvorbereitung und der Hersteller hat gesagt, dass da ganz exklusive Polster drin sein sollen. Das deckt sich ein bisschen mit dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass halt viel auch dann an den Neuheiten sind dann immer Polster und Vorhänge. Das, wie exklusiv die sind, das müsste man sicher mal sich ersitzen. Aber insgesamt finde ich das ganz cool und Preis startet bei knapp unter 25.000 Euro. Dann der Adora ist ja einer von Adrias Bestsellern. Der hat ein neues Interieur bekommen in Naturtönen, aber auch eine verbesserte Isolierung und ein Technik-Upgrade mit einer App-Steuerung. Und natürlich, was für uns immer ganz wichtig ist, der Kühlschrank. Da haben wir 157 Liter und einen Kompressor, was ja jetzt auch immer mehr zum Glück im Caravan-Bereich Einzug findet. Früher waren das ja überall Absorber. Wir selber haben auch einen Absorber verbaut. Aber das ist jetzt immer stärker im Kommen, dass die Hersteller auf Kompressoren setzen, die einfach in der Kühlleistung viel, viel effizienter sind. Die haben ein paar andere Nachteile, zum Beispiel, dass sie eben im Autarkbetrieb nicht auf Gas laufen können. Wobei bei Wohnwagen ist es ja äußerst selten, dass man da irgendwie länger autark steht. 9 neue Grundrisse finde ich schon eine Ansage. Und ja, ansonsten halt noch so ein paar Spielereien wie Evopor-Matratzen. Das sind also sehr hochwertige Matratzen, eine alte Dusche, solche Geschichten. Dann komme ich zum Astella. Das ist so ein bisschen das Luxus-Flaggschiff. Das wurde grundlegend überarbeitet. Die Karosserie wurde stärker isoliert. 2 serienmäßige Doppeltüren und ein recht edles Design innen mit einer ziemlich ausgefeilten digitalen Bordtechnik und Klimavorbereitung. Die Zielgruppe soll hier eben sein, stationär stehende Camper, die aber hohe Komfortansprüche haben. Dann kommen wir zum Action Sport 391LH. Ein weiterer Klassiker aus dem Hause Adria, der wird jetzt technischer und robuster. Neue Bodenstruktur hat er bekommen, eine verbesserte Aerodynamik, eine Kombiheizung. Das ist ein Teil, das ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, vor allem seit ich es nicht mehr habe im neuen Wohnwagen. Das ist also eine Heizung, die man sowohl mit Gas als auch mit Strom betreiben kann. Und wenn das dieselbe ist, die wir hatten, dann dient die gleichzeitig als Boiler. Ich habe also nur noch ein Gerät für diese zwei Funktionen und kann das dann eben mit unterschiedlichen Energiequellen steuern. Ich fand das super. Wir haben im neuen Wohnwagen darauf verzichtet und bereuen es sehr. Also von daher ein schönes Upgrade. Großer Kühlschrank, optionaler Subwoofer. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob sich da die Campingnachbarn besonders drüber freuen. Das finde ich jetzt nicht so eine geniale Idee, aber ist halt nun mal dabei. Und als Betten kann man eben Einzel- oder Doppelbetten, also Einzelbetten oder ein Doppelbett sich aussuchen. Auf Wunsch gibt es zusätzlich die Möglichkeit, einen Arbeits- oder Stehtisch einzubauen. Das ist was, was mich wirklich interessiert. Das werde ich mir auch mal angucken auf der Messe. Und das Ganze bei einem Gewicht von circa 1300 Kilo zulässige Gesamtmasse.
Vielleicht ist ja der Subwoofer unterm Bett angebracht und man hat dann quasi so eine Art 3D-Fernsehen. Also
ja, also bei Subwoofer, da denke ich halt immer an Party und aber ich bin auch ehrlich gesagt da nicht so drin im Audio-Game. Das würde mich aber mal interessieren, was da gemacht wird. Und dann gibt es noch zwei Jubiläums-Kastenwagen. Den 640 SLB mit Einzelbetten und den 640 SGX mit Hubbett. Beide auf Fiat Ducato und ausgestattet mit Dieselstandheizung, Metallic-Lackierung und dann gibt es noch eine Sonderedition mit Fahrassistenzpaket. Preis ab circa 65.000 Euro. Und zu guter Letzt bei Adria ein Campingbus auf Mercedes-Basis, der hat einen serienmäßigen Allradantrieb. Das ist der Super Twin 4x4 oder 4x4. Den gibt es in vier Grundrissen, alle mit Fokus auf Ganzjahrestauglichkeit und Komfort. Finde ich interessant, weil wir uns ja auch letztes Jahr ein bisschen über diesen Offroad-Trend lustig gemacht haben und gesagt haben, da ist ja viel halt dann Optik und manchmal gar nicht so viel Funktionalität. Dass jetzt Adria auch in dieses Segment geht, das muss man mal gucken, ne, wie das dann zu beurteilen ist, wenn man das Fahrzeug sieht. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Modell letztes Jahr auf dem Caravan-Salon als Concept-Car, also als quasi als Studie vorgestellt wurde und jetzt ist eben der Marktstart mit dem Modelljahr 2026.
Ja, dann nach Adria kommt bei uns Ahorn und Ahorn hat 11 neue Modelle für das nächste Jahr angekündigt und die sollen alle auf dem Caravan-Salon Premiere feiern. Es gibt leider noch keine weiteren Infos, außer dass die auf dem Renault Master basieren, also nicht klassisch Ducato, sondern Renault Master. Und ja, da müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen, was da alles kommt. Klingt durchaus spannend. Und was Nele bei den Recherchen noch gefunden hat, und das ist, also das ist wahrscheinlich Ahorn nicht alleine, sondern es gibt es auch bei anderen Herstellern. Also hier gibt es krasse Rabatte auf die älteren Modelljahre. Wir haben das auch in der letzten Episode schon gesagt. Also bis 15.000 Euro gibt es hier auf der Ahorn-Webseite ahorn-camp.de/Angebote. Könnt ihr mal reingucken, falls ihr da Interesse habt. Wir haben das ja erwähnt, dass natürlich jetzt gerade ältere Modelljahre noch rumstehen und dringend weg müssen. Und da kann man das ein oder andere Schnäppchen machen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf alle Features angewiesen oder scharf ist, die es in diesem Jahr gibt. Soll ich mal ein bisschen weitermachen? Willst du erzählen?
Nee, mach du gerne ein bisschen weiter, dann kann ich noch mal kurz trinken, meine Kehle befeuchten. Oder mach die Inge weiter, können wir auch.
Nee, das war nicht die Inge, das war der Chief, der hier den Kommando Piepmatz spielt und beim Nachbar dreistet sich nämlich eine Katze rumzulaufen und die muss man natürlich des Platzes verweisen. Oh, es geht nicht, dass die hier langläuft.
Ich hoffe, die Katze hat sich das zu Herzen genommen.
Nein, der ist es völlig egal gewesen. ich habe ihn jetzt erstmal nach drinnen zitiert und jetzt kann er erstmal ein bisschen schlafen, während wir aufnehmen. Okay, ich wollte mit dem Crosscamp weitermachen. Da gibt es auch eine ganze Menge Neues. Sie mischen ihr Programm einmal kräftig durch. Es gibt neue Modellnamen, neue Konzepte und deutlich mehr Differenzierung. Die neuen Namen, also Neles Kommentar, die ich immer vorlese. Den neuen Namen finde ich persönlich ziemlich affig, in Klammern, zumal beim Expiden eigentlich das T und beim Advj das N fehlt. Also man hat sozusagen, es gibt ja so einen Trend, Namen abzukürzen und eben die A, I, U, U rauszunehmen, Umlaute
Vokale.
Auch genannt. Vokale, Entschuldigung, Umlaute sind die mit den Punkten obendrauf. Und eigentlich kürzt man dann Adventure, A-D-V-T-N-R ab, aber das, naja, N haben sie dann vergessen. Wie auch immer, es soll jünger wirken, schätzen wir mal, und es soll für jeden was dabei sein, vom Stadtcamper bis zum Teilintegrierten sind alle möglichen Fahrzeuge dabei. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert, finden das aber super spannend und werden uns das auf jeden Fall auch mal angucken. Jetzt ist die Frage, nennt man es jetzt Explorer oder Expr?
Ich wäre für Zweiteres. Nein, wir wollen uns jetzt auch nicht so lustig machen. Ja. Wir sagen das jetzt so, wie man es sagen sollte.
Explorer.
Genau.
Ist ein urbaner Camper, der halt alltagstauglich sein soll. Also sprich, kann man für sein Daily Life benutzen, aber auch zum Campen. 2 Meter hoch, serienmäßig mit dem Aufstelldach und trotzdem als 7-Sitzer nutzbar, was ja gerade für Familien sehr, sehr spannend ist und klingt sehr, sehr flexibel. Sehr interessantes Thema, weil das sind tatsächlich Fahrzeuge, die ja auch sehr viel im Alltag genutzt werden können und sehr weit verbreitet sind. Eventuell bin ich mit so einem auf der Messe, da bin ich auch mal drauf gespannt, dass, also nicht mit dem, sondern mit einem, sag mal, Campingbus mit Aufstelldach, was für mich eine völlige Neuheit ist. Also das letzte Fahrzeug war ein kleiner Liner und jetzt quasi auf die Größe bin ich sehr gespannt. Vielleicht wird es aber auch ein Wohnwagen, da darf ich mich gerade überraschen lassen. Und innen soll halt alles ein bisschen clever ausgebaut sein. Die Möbel sollen Schiebetüren haben und keine Klappen. Kann ganz positiv sein.
Wenn es funktioniert.
Wenn es funktioniert, ne? Da sind wir sehr gespannt drauf. Es soll eine Ambientebeleuchtung drin sein, die auch dimmbar ist, flexibles Bettkonzept und eine entnehmbare Küche. Das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die da ganz neu in dieser Klasse sind, aber durchaus praktisch. Und das Ganze soll auch leichter und mobiler geworden sein. Und Wasservorrat 22 Liter, das ist jetzt nicht gigantisch, aber für einen Kurztrip oder so für ein Wochenende ist das ja völlig okay. Ich meine, ich bin dann halt einfach so ein bisschen unabhängiger und muss nicht immer für jeden Kram los in ein Waschhaus oder kann auch mal 1-2 Tage autark stehen, um da so ein bisschen mehr Spaß und Spannung zu haben.
Also ansonsten, 20 Liter ja. ist in vielen Wohnwagen auch Standard, ne?
Das ja.
ist durchaus, da kommt man schon einigermaßen klar, wenn man dann noch so ein bisschen Wasservorräte vielleicht in einen gesonderten Kanistern mitnimmt.
Genau, da hat man ja meist hinten noch Platz, dass man 1-2 Kanister reinpackt. Und ich meine, für ein Wochenende kann man ja auch ein bisschen mit Wasser sparsam sein, sodass man da halt nicht alles aufbraucht. Ja, ansonsten soll er Außenanschlüsse für Gas, Strom und Wasser haben, unterm Rücklicht versteckt. Das ist ja eigentlich in der Klasse nicht so weit verbreitet, macht es auf jeden Fall ein bisschen schicker und ist sehr praktisch und soll der Explorer bei knapp 50.000 Euro starten. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein Einsteigerpreis, aber durchaus spannend. Da sind wir auf jeden Fall sehr interessiert dran, uns das Ganze mal anzugucken.
Dann knöpfe ich mir mal den Expedition vor. Mit dem betritt Crosscamp zum ersten Mal so das Terrain der Teilintegrierten. Da sind 3 Grundrisse angekündigt, alle auf Peugeot Boxer und sind alle auf wintertaugliches Ganzjahrescamping ausgelegt. 2 Meter Bettlänge, entweder als Längsbetten oder als Queensize-Bett oder Queensbett. Große Küchen ist mir jetzt so hängen geblieben und ja, eine solide Ausstattung, auch hier Kompressorkühlschrank, drehbare Sitze, optionalen Hubbett, isolierter Unterboden, das passt für mich soweit, ist für mich ein schlüssiges Konzept. Und was da auffällig war für mich, dass das Design ziemlich mutig gehalten wurde. Viel Schwarz, Folie, ein bisschen, ja, wie sagt man da, ein bisschen kerniger, als man es vielleicht von Crosscamp bisher kennt. Und bei einem Einstiegspreis von knapp 60.000 Euro, also 59.999, kann der durchaus direkt auch in die Konkurrenz mit bekannten Marken aus dem Hümer-Konzern zum Beispiel gehen, die in einem etwas unteren Preissegment rangieren wie Sunlight oder auch mit Modellen von Knaus Tabbert.
Ja, dann haben wir noch den Adventure. Das ist klassischer Campervan, den hat man eben auch umbenannt. Gibt es 4 Grundrisse, 3 davon sollen komplett überarbeitetes Innenraumdesign haben. Moderner, stylischer, besser nutzbar. Und es gibt verschiedene Bettlösungen, das ist ganz spannend. Also Schlafsofa bis zu Längsbetten, verschiedene Möglichkeiten. Und sie bieten für die Größe recht viel Stauraum und Ausstattung. Gibt ein Festbad mit fester Türe, einen großen Kühlschrank, viel Stauraum in einem Podest und im Heck. Ganz spannend. Und das Interieur ist ja angenehm schlicht, also viel graue Holzoptik, relativ modern gehalten, auch in den Stoffen. Und preislich geht es auch, also 49.999, also sagen wir auch 50.000 Euro, ist auf Augenhöhe so, auch mit Weinsberg zum Beispiel, durchaus auch ein spannendes Angebot.
Dann kommen wir zu EWI, eurer Mobilen. Da gibt es nach aktuellem Informationsstand 2 neue Baureihen. Wobei eine davon kam mir sehr bekannt vor und dann habe ich mal in unserer eigenen Berichterstattung geguckt und wir haben tatsächlich auch schon im Januar von der CMT darüber berichtet. Oder vor der CMT sogar, das weiß ich nicht mehr genau. Und zwar ist es die Integra Line GT oder GT, das weiß ich immer nicht, wie man diese ganzen extrovertierten Modellnamen ausspricht. Die Integra Line GT bringt 4,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse auf die Waage, startet mit 150 PS und hier wird auf ein neues Chassis- und Doppelbodenkonzept gesetzt. Und zwar hat es einen abgesenkten Schwerpunkt und einen 30 cm hohen beidseitig zugänglichen Stauraum. Also durchaus Platz für Dinge, die man nicht ständig braucht und nicht im Innenraum immer irgendwie in Schränke packen möchte. 2,5 Meter Stehhöhe, eine Lounge-Sitzgruppe, ein Hubbett und technische Highlights unter anderem eine alte Warmwasserheizung, eine Lithiumbatterie, eine winterfeste GFK-Karosserie mit 10 Jahren Dichtigkeitsgarantie, das finde ich eine Menge, und moderne Sicherheits- und Assistenzsysteme. Und die zweite Baureihe, die scheint mir wirklich ganz neu zu sein, nämlich die Profila T Freestyle. Die hat 7,5 Metern Länge, also gar nicht mal so wenig, und 4 eingetragene Sitzplätze und 4 Schlafplätze, bleibt aber trotzdem unter der magischen 3,5 Tonnen Grenze, die ja nach wie vor noch für den B-Führerschein gilt. Das wird sich jetzt, so wie alles aussieht, ändern im Jahr, ich meine 2026, 27, nee, wann hatten, kannst du mal kurz nachgucken, Sebastian, da haben wir auch einen Artikel geschrieben, ich habe es nur nicht im Kopf, dauert noch ein bisschen, bis die Führerscheinrichtlinie dann in nationales Recht in den EU-Ländern übergeht, aber da soll ja dann die Gewichtsgrenze für den B-Führerschein auf 4,25 Tonnen bei Reisemobilen steigen. Aber das momentan gilt es eben noch nicht. Und deswegen ist diese 3,5 Tonnen Grenze halt immer noch wichtig für viele Fahrerinnen und Fahrer. Wie schaffen die das, unter dieser Grenze zu bleiben, obwohl die Größe des Fahrzeugs und die Sitzplätze eigentlich mehr verlangen würden? Da sagt der Hersteller, dass eben der Möbelbau sehr konsequent im Leichtbau umgesetzt wurde. Und dass man ein gewichtsoptimiertes Chassis von Alco verwendet hat. Das ist ein Tiefrahmen-Chassis. Wird euch jetzt nichts sagen, aber das ist ein ziemliches Zugpferd beim Alco, bei Alco-Fahrzeugtechnik. Serienmäßig kommen die Profiler mit Face-to-Face-Sitzgruppen, mit einer Lithium-Ionen-Batterie, einem großen Kühlschrank mit 140 oder 142 Litern, einem Raumbad mit separater Dusche. Und wahlweise mit entweder über 2 Meter langen Einzelbetten oder einem freistehenden Queen-Size-Bett. Dann ist noch dabei eine alte Warmwasserheizung, was schon ein Ausstattungsmerkmal ist, was man sonst eigentlich nur im Premium-Sektor hat oder eben als Zusatzausstattung sich konfigurieren kann. Dann gibt es noch einen beheizten Abwassertank und das Fahrzeug hat 170 PS.
Um deine Frage zu beantworten mit den 4,25 Tonnen, also das Gute, das ist jetzt soweit durch und wird kommen. Das nicht so gute, die EU-Staaten haben jetzt 4 Jahre Zeit, das umzusetzen und in nationales Recht zu gießen. Das heißt, es kann jetzt also noch bis 2029 dauern. Da sind wir mal gespannt, wie schnell unsere Bundesregierung das Ganze umsetzt. Aber 4 Jahre haben sie jetzt alle Zeit, um das in Gesetze zu gießen.
Okay. Bei mir war gerade ganz kurz das Internet weg. Jetzt habe ich nicht ganz gehört, du bist noch nicht beim nächsten Hersteller gewesen, ne? Du warst noch beim Führerschein.
Genau, ich habe dir kurz deine Führerscheinfrage beantwortet und wir würden jetzt aber weitermachen mit F wie Fendt und ich fange mal mit dem neuen an, über den wir auch schon berichtet haben und Fendt hat eine neue Marke gestartet, um auch neue Zielgruppen anzusprechen und der neue ist der Next 380, wer noch nicht kennt, wir haben auch schon bei uns auf dem Magazin sehr viel darüber berichtet und es ist letzten Endes perfekt für Minimalisten, für E-Auto-Besitzer und Fendt selbst nennt das eine neue Wohnwagen-Ära, die hier losgeht und es ist tatsächlich ein bisschen frischer, also unter 1000 Kilo Gesamtgewicht, 18.900 Euro Einstiegspreis, ist ganz klar auch Zielgruppe E-Auto-Besitzer, Minimalisten, also ja, Leute, die wenig Gewicht und wenig Schnickschnack brauchen, kein überladener Luxus und ja, klarer Grundriss für 2 Personen. Gibt es aber optional auch mit einem dritten Bett. Innen ist das Ganze relativ modern gehalten. Queen-Size-Bett, LED-Licht. Gut, das ist jetzt heute Standard, weil es auch einfach gar nichts mehr anderes gibt. 2 Flammenkocher, ne? Also auch das, viele Hersteller, das ist jetzt gar nicht nur auf Fendt bezogen, die werben dann mit Assistenzsystemen im Fahrzeug. Ja, ich meine, jedes aktuell neue Fahrzeug hat Assistenzsysteme sowieso mit drin. Das ist eigentlich nichts mehr, was man hervorheben müsste, weil es eigentlich Standard ist, genauso wie ein LED-Licht ein Standard ist. Also es gibt nichts mehr anderes, was ich da sinnvoll einsetzen kann. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich mit LED eine ganze Menge Sachen machen und da wird es dann spannend, was die Hersteller halt draus machen, ob es eine schöne indirekte Beleuchtung sind oder wie sie damit umgehen. So, wieder zurück zum Next 380. Ist ein 2-Flammenkocher dabei, ein kompaktes Bad. Es ist alles drin, was man braucht, aber eben kein Schnickschnack, kein Schnörkel und noch ein paar clevere Extras. Die doppelseitige Kühlschranköffnung, die Nele ja besonders mag, die ich auch sehr spannend finde. Also ich kann den Kühlschrank von links und von rechts aufmachen. Das ist natürlich gerade je nachdem, wo man ist. Also bei Nele und Halil ist ja ein Kühlschrank quasi seitlich in der Türe eingebaut. Das heißt, wenn ich rausgehe, ist er links von mir und ich kann ihn also von draußen aufmachen und von drinnen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr praktisch, auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist. Hat Softplus-Staufläscher und USB-C an den Leselampen, das finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm, dass man also nicht ständig noch irgendwo Ladekabel bzw. Ladestecker reinstecken muss, sondern dass es einfach einen USB-Anschluss gibt. Also das ist wirklich was, ich finde es schade, dass das 2025 immer noch was Besonderes ist in der Campingbranche.
Ja.
Aber es ist schön, dass es jetzt langsam passiert. Und ansonsten, wer jetzt noch ein bisschen mehr Schnickschnack haben möchte, gibt es noch verschiedene Pakete, wo man Dinge nachrüsten kann. Da gibt es zum Beispiel ein Insektenschutzrollo, Fahrradträger, Warmwassertherme. Und dann wird es natürlich zum einen teurer, aber auch schwerer. Da muss man dann eben gucken, was man davon haben will. Und insgesamt ist der Next halt ein ganz spannendes Konzept und ein ganz spannender Wohnwagen.
Wir hatten ja jetzt auch die Gelegenheit, uns den mal live anzugucken. Wir waren vor 2-3 Wochen war das, glaube ich, auf der Jahrespressekonferenz von Fendt. Und also das ist wirklich ein hübscher Wohnwagen. Ich war zuerst so ein bisschen unsicher, ob ich das neue Design, vor allem außen, diese Form, ob ich die hübsch oder hässlich finde. Von den Fotos her, Halil war von Anfang an Fan davon. Der hat gesagt, er findet es cool, dass Fendt auch mal was komplett anderes macht, weil die haben ja bei all ihren Wohnwagen eine sehr charakteristische Form, egal wie groß die sind, egal welche Modelle. Die Fendt-Form, die erkennt man sofort wieder, ohne das Logo zu sehen. Und der Next fällt halt komplett raus. Deswegen haben sie den auch als eigene Marke gemacht, die auch gar nicht direkt unter der Fendt-Brand läuft. Und das ist ein richtig modernes Teil, innen auch echt so nach meinem persönlichen Geschmack, ähnlich wie unser Apero, in dem ich gerade auch wieder sitze, den ich immer noch nach jetzt im dritten Jahr wahnsinnig schön finde. Und die Innenausstattung ist sehr, sehr schlicht, aber sehr funktional. Was mich wirklich überrascht hat, sind diese Scharniere an den Staufächern. Sowas habe ich in einem Wohnwagen überhaupt noch nie gesehen, zumindest nicht in einem der Mittel- oder unteren Oberklasse. Das sind Scharniere, die halten wahrscheinlich, da fällt wahrscheinlich der Wohnwagen schon auseinander, dann sind die Scharniere immer noch intakt. Und extrem bequem auch die Polster der Sitzgruppe. Also da setzt man sich drauf, die sind sehr straff gepolstert, was ich immer gerne mag. Man sinkt nicht ein. Also da ist wirklich in völlig überraschenden Details total auf Qualität gesetzt worden, was man gar nicht auf den ersten Blick sieht. Das Einzige, was mich total irritiert hat, war, dass im Bad kein Fenster ist, also im Klo sozusagen. Das ist kein Bad mit Dusche, sondern ein Klöchen halt. Und da ist nur so ein Pilzlüfter. Was ich persönlich jetzt nicht so angenehm finde, aber da wurde eben gesagt, dass man halt wirklich in jedem Gramm aufs Gewicht geachtet hat und ja, natürlich auch preislich, ne? Das, wenn man einen Wohnwagen anbieten will in dem Preissegment, dann muss man halt so gewisse Abstriche machen, aber vor allem gewichtstechnisch ist dann eben zusätzliches Fenster nochmal eine Komponente und dann wäre es eben nicht unter den 1000 Kilo geblieben, wenn man da jetzt noch weitere Details eingebaut hätte. Aber insgesamt wirklich ein schönes Teil, was uns auch persönlich durchaus ansprechen würde. Nicht um jetzt dauerhaft drin unterwegs zu sein, aber für normale Reisen auf jeden Fall ja, anschauenswert, würde ich sagen. Der ist natürlich auf dem Caravan-Salon auch relativ prominent ausgestellt. Kommt auch da gerne vorbei und schaut euch den mal an. Der ist echt cool.
Ja, weiter geht's mit der Bianco-Reihe. Da haben wir jetzt wieder so ein bisschen das klassische Camping-Neuheiten-Thema. Ja? Leichte optische Überarbeitung, neue Holztöne, neue Stoffe. Okay, das ist eher Evolution, wenn überhaupt, als Revolution. Aber was spannend ist, ist ein neuer Grundriss, 495 SG, Einzelbetten im Heck. Das kann tatsächlich spannend sein. Ja, das andere ist eher altbewährt, Gasheizung, ordentliche Matratzen, also Stauraum satt, aber ja, eben ansonsten nicht viel Innovation. Und wer es ein bisschen komfortabler will, greift zur Aktivvariante. Da ist dann Kompressorkühlschrank dabei, Kombiheizung inklusive Warmwasser dabei. Ja, Einstiegspreise bei knapp 25.000 Euro bei der Bianco-Reihe.
Das ist quasi die Reihe, die wir vor dem jetzigen Apero hatten. Und eine schöne Baureihe, die, glaube ich, eher junge Leute anspricht, weil alles sehr hell ist. Oder was heißt jung? Eher Leute, die so ein bisschen moderneren Stil mögen, können auch ältere Menschen sein, ne?
Ja.
Dann kommt der Apero. Das ist ja die Baureihe, die vor 2 Jahren eingeführt wurde oder vor 3, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine neue Baureihe, die sehr auf schlichtes, stylisches Interieur setzt. Und diese Baureihe gibt es jetzt auch als Aktivversion. Da haben wir jetzt 2 neue Grundrisse mit einer verbesserten Technik. Da ist jetzt unter anderem eine Kombiheizung, Kompressorkühlschrank und auch hier wieder LED-Beleuchtung. Ja, da hattest du ja schon was zu gesagt. Mit drin. Design ist, soweit ich das gesehen habe, gleich geblieben, auch mit so ein paar kleinen Änderungen, auch, glaube ich, bei den Vorhangstoffen und ich meine auch an den Sitzpolstern, aber das ist, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil da bin ich nicht sicher. Insgesamt haben wir 7 Grundrisse und ganz spannend für Familien eben auch Varianten mit Stockbetten. Und preislich sind wir da auf dem ähnlichen Niveau wie beim Bianco, also irgendwas Einstiegspreise so um die 25.000 Euro plus minus.
Dann haben wir die Tendenza-Reihe, Komfort, Design sind so die Dinge, die hier eine Rolle spielen. Ganze modernen, luxuriös, aber nicht übertrieben. Es gibt 6 Grundrisse, 2 davon haben ein Queensize-Bett und was ich hier habe, ist viel indirekte Sicht. Das ist was ich persönlich sehr, sehr mag. Okay, neue Polster im Lounge-Stil, gute Matratzen sind drin, ordentliche Technik. Und beim größten Modell, das ist, glaube ich, der 560 SFDW, ich muss das jetzt ablesen, weil habe ich nicht im Kopf, gibt es sogar Fußbodenheizung mit Warmwasser. Und das ist ziemlich cool und praktisch. Wir hatten auch eine Fußbodenheizung. Also die braucht man mit dem Camping nicht, ja. Aber es ist, wenn es im Winter kalt draußen ist oder ich nasse Füße habe und so, wirklich sehr, sehr angenehm. Und das hat natürlich auch immer alles seinen Preis. Also hier geht es ab 31.000 Euro los.
Ja, und dann zu guter Letzt die Luxusklasse von Fendt. Das ist der Diamant. separate Dusche, Panoramadach, Sitzpolster mit Federkern, Backofen, Fußbodenheizung und 200 Liter Kühlschrank. Das wäre das, was mich am meisten wieder anfixen würde. Das sind so die Charakteristika vom Diamant. Den gibt es ja seit, also ich will nicht sagen seit Jahrzehnten, aber seit vielen Jahren. Der ist auch sehr beliebt, hat allerdings auch seinen Preis, ne? Also da sind wir bei einem Einstiegspreis von knapp 49.000 Euro. Und wenn man natürlich da noch ein bisschen Sonderausstattung möchte, dann wird es deutlich mehr und auch sehr schnell mehr. Es gibt neue Modelle in dieser Baureihe, die irgendwie, also mit besonderer LED-Lichtinszenierung, finde ich ganz interessant, ist jetzt sicherlich nicht was für die breite Zielgruppe, allein schon preislich, aber auch vom Dekor her. Das sind eher dann so diese gediegenen Innenausstattungen. Aber nichtsdestoweniger eines von den ganz wichtigen Schlachtschiffen von Fendt. Nee, Schlachtschiffe sage ich lieber nicht. Wie sagt man da? Zugpferde?
Es sind ja keine Zugpferde, sie werden ja gezogen.
Genau, wie sagt, egal. Also Schlachtschiffe sage ich jetzt einfach
Luxusanhänger,
mal.
Ich habe keine Ahnung. Lass uns mit Frank hier weitermachen, bevor du dich hier weiter
in Kopf und Kragen
vergaloppierst. Bei Frank ja gibt es den Next 7.6L. Ne, der wird jetzt zur Saison 2026, also das sind ja die Sachen, die jetzt auf dem Caravan-Salon vorgestellt werden, wird neuer Teilintegrierter in der Oberklasse. Wahlweise kann man da entweder mit dem Ducato unterwegs sein oder mit dem Mercedes Sprinter. Klare Linie im Aufbau, nicht meine Worte, sondern die des Herstellers, dreidimensionales Heck. Ja, hoffentlich, weil wenn es nur zweidimensional ist, wird es schwierig, ein Männchen reinzukriegen. Aber ich vermute, dass sie ein bisschen damit meinen, dass das
Design.
Genau. Aber wie das Marketing-Sprech dann so ist. Auf Wunsch großes Panoramafenster. Und technisch ist 36,5 cm hoher Doppelboden drin mit viel Stauraum. Das ist ganz interessant. 3x 110 Watt Peak Solar auf dem Dach und bis zu 470 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Hier wird es jetzt, also ist es tatsächlich jetzt ziemlich aktuelle Technik. Und 180 Liter Frisch und 150 Liter Abwassertank. Also mit dem Fahrzeug ist man dann auf jeden Fall ziemlich gut autark unterwegs oder kann autark unterwegs sein. Und es mangelt einem da eigentlich an nichts. Und in offener Gestaltung ohne Hängeschränke über der Sitzgruppe, 2 Meter lange Einzelbetten mit einem echten Stufenzugang und ein neues Badkonzept mit einer bodenebenen Dusche und einer Beuteltoilette, wenn man das möchte. Die Küche ist reduziert, praxisnah, also das heißt kein Schnickschnack, aber eben das, was ich brauche, Gaskochfeld, großer Kühlschrank und ja, so eine Mineralwerkstoffarbeitsplatte, also was vielleicht ein bisschen stabiler ist als das klassische Holz. Und los geht's hier vermutlich bei 135.000 Euro. Da gibt es noch keine ganz genauen Informationen. Und es sollen auch weitere Varianten, also ein Integrierter zum Beispiel, kommen. Das ist angekündigt. Also da lassen wir uns auch überraschen, was Frank ja da alles mit auf den Caravansalon bringt.
EFGH wie Hümer. Hatte ich ja vorhin schon angekündigt, dass wir jetzt die verschiedenen Marken der Hümer Group uns einmal angucken. Da bringen mehrere Marken neue Modelle an den Start und mit Corrigan oder Corrigan sogar eine komplett neue Marke. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich jetzt noch eine Marke? Weil als ich mir mal die angekündigten Modelle angeschaut habe, habe ich mir so gedacht, eigentlich hat Hümer ja das Einsteigersegment schon besetzt mit Sunlight vor allem, mit Carrado, mit Etrusco. Und warum jetzt nochmal eine Einsteigermarke mit budgetfreundlichen Preisen. Aber anscheinend ist da die Nachfrage nach günstigen oder günstigeren Reisemobilen immer noch so groß, dass noch Platz für eine weitere Tochtergesellschaft sozusagen ist. Das Interesse nach Camping ist ja immer noch sehr groß. Laut ADAC interessiert sich da auch fast die Hälfte, fast die Hälfte, insbesondere für den Preis. Also vielleicht hat Hümer da auch irgendwie Marktstudien gemacht, wovon ich mal schwer ausgehe, und hat festgestellt, dass da noch Interesse da ist. Ich selber habe es jetzt nicht so ganz verstanden, weil wir haben jetzt in etlichen Folgen auch immer wieder das Thema Marktsituation angesprochen und haben festgestellt, dass jetzt einfach auch die Hersteller eigentlich ihre Fahrzeuge nicht mehr so gut losbekommen wie in den vergangenen Jahren und vor allem während der Corona-Zeit. Also ich gucke mit Interesse drauf, was damit passiert. Es ist auf jeden Fall eine Linie, die bewusst unter der 60.000 Euro Marke bleibt. Zum Start ist ein Teilintegrierter auf Fiat- und Ford-Basis angekündigt. Und was ich ganz interessant fand, dass die beiden Modelle sehr schmal gebaut sind, also nur 2,14 Meter breit. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man ein sehr flexibles Reisefahrzeug haben möchte, also enge Gassen, Stadtverkehr und so weiter. Trotzdem ist eigentlich alles Wichtige drin, also Lounge-Sitzgruppe, Variobad, Isofix und bei den Fiat-Modellen haben wir sogar noch ein bisschen mehr Komfort, unter anderem eben mit elektrisch verstellbaren Betten, mit separaten Raumbädern, mit einer größeren Küche. Da bin ich echt gespannt, mir das mal vor Ort anzugucken, wie das dann in der Praxis gelöst wurde. Und ich hatte ja jetzt schon angesprochen, es gibt ja schon Einsteigermarken von Hümer. Da ist mir jetzt insbesondere beim direkten Vergleich Etrusco ins Auge gestochen. Ich habe jetzt noch keine Idee, wie viel anders die Grundrisse sein könnten zwischen Etrusco und jetzt der neuen Corrigan-Marke. Im Grunde basiert es auf den bewährten Plattformen. Ich vermute, dass die Unterschiede eher so designtechnisch sein werden. Und vielleicht, dass sich im Marketing nochmal irgendwie gezielt andere Zielgruppen angesprochen werden sollen. Corrigan ist ja dann wahrscheinlich nochmal einen Tacken günstiger, vor allem im Einsteigerbereich. Und im Grunde, ja, mal gucken. Also angeblich sollen die Fahrzeuge durch die Hümer Testcenter auch laufen. Also der Hersteller sagt, hier ist keine Billigware, sondern ordentlich durchdacht und ordentlich getestet. Wir schauen mal. Bin gespannt auf jeden Fall.
Ja, letzten Endes wird das Thema hier, warum sie noch eine neue Marke gebracht haben, einfach sein, dass ja die ursprünglichen Marken, die man im preiswerten Segment gesetzt hat, also Sunlight, Corrado und Etrusco, ja, aber schon eine Weile am Markt sind und sich preislich nach oben entwickelt haben, weil alles teurer wird und das vielleicht und wahrscheinlich auch in den Augen der Käufer ist. Und um jetzt halt wieder auf den preissensiblen Markt zu gehen, also da, wo eben die günstigen Fahrzeuge gekauft werden sollen, hat man jetzt kurzerhand halt vermutlich einfach eine neue Marke aufgesetzt und geht wieder mit dem tiefen Preispunkt rein.
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich war trotzdem überrascht, muss ich sagen, weil wir haben ja jetzt in den letzten Jahren festgestellt, dass große Konzerne, und das ist ja kein Geheimnis, deswegen kann man es ja auch sagen, wie Knaus Tabbert zum Beispiel, in einer Phase, wo eigentlich der Markt schon kurz vorm Stagnieren war, noch Investitionen getätigt haben und damit halt, also was denen dann auch auf die Füße gefallen ist, ein Stück weit aus meiner Sicht. Und deswegen war ich jetzt doch überrascht, in der rückläufigen Markttendenz dann zu sehen, dass jetzt ein Großkonzern, der schon so viele Marken hat, noch eine neue an den Start bringt. Irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben, aber man hat ja auch schon man hat ja auch schon mitbekommen, dass gerade Großkonzerne teilweise auch, wie soll ich das ausdrücken, Investitionen machen, die vielleicht nicht unbedingt immer nur auf ich versuche es diplomatisch zu sagen, nicht immer nur auf sinnvolle Marktbesetzung ausgerichtet sind, sondern die vielleicht auch ein paar andere Ziele verfolgen, Aufmerksamkeit und so weiter. Klar. Damit wollen wir es jetzt belassen, bevor ich mich jetzt wieder in irgendwas reingaloppiere und kommen wir zu Etrusco.
Ja, also genau, letzten Endes wissen wir es nicht. Wie gesagt, ich denke, es ist einfach der Versuch, die preisbewussten Menschen noch mit einer eigenen Marke anzusprechen. Du lädst ja eine Marke auch einfach mit bestimmten Dingen auf und mit Erwartungshaltungen und so weiter. Und das haben sie vielleicht mit den anderen Marken nicht mehr so gesehen. Und du darfst halt auch nicht vergessen, Hümer ist dann ein riesiger Konzern, ein Tanker, ja, und nicht so ein kleines wendiges Boot mehr, wo ich ja schnell Änderungen machen kann. Und dann ist es manchmal vielleicht einfacher, wir machen eine neue Marke und packen da oder machen da alles neu, als eben die bestehenden Markenstrukturen aufzubrechen und zu ändern. Also es kann durchaus auch sowas sein, aber wissen tun wir es nicht.
Ja, guter
ist jetzt
Punkt.
Auch für euch da draußen völlig egal. Wir wollen euch aber ja auch immer ein bisschen Background-Wissen geben, weswegen wir auch über diese Dinge sprechen. Aber Ja, weiter geht's zu Etrusco. Also wahrscheinlich werden auch tatsächlich die Grundrisse alle gar nicht so unterschiedlich sein, weil das sind halt dieselben Fabriken und Herstellungslinien, die das Zeug quasi oder die Fahrzeuge produzieren. Ja, und da wird es wahrscheinlich nicht so große Unterschiede geben, sondern eher vielleicht Materialien, vielleicht Verarbeitung. Wir werden sehen. So. Etrusco bringt zwei Alkovenmodelle, den A6.9 dB mit einem Querbett und den 6.9 SB mit Einzelbetten. Beide haben recht viel Platz, große Heckgaragen und das bewährte Variobad und genügend Schlafmöglichkeiten für Familien sind da quasi drin. Und designtechnisch ja schnörkellos modern, so wie man das von Etrusco kennt. Nicht nichts Fancyes, aber es funktioniert halt alles und Startpreis, hier geht es bei 62.000 Euro los. Da ist man halt über diesen 60.000, aber durchaus für Familien mit kleinem Budget eben ein ganz interessantes Angebot.
Ich finde es immer interessant, wie sich, wenn man über Campingfahrzeuge spricht, die Dimensionen verschieben. Ne? Also ich würde jetzt im normalen Alltag, wenn ein PKW 60 oder 65 oder 70.000 Euro kostet, niemals den Gedanken hegen, dass das für Familien mit kleinem Budget interessant sein kann. Aber bei den Campingfahrzeugen, da hat sich eben in den letzten Jahren so viel preislich getan, dass das schon jetzt quasi die Einsteigerpreise sind. Finde ich irgendwie, also ich bin nicht jemand, der immer noch in Mark umrechnet, aber ist schon bemerkenswert irgendwie. Kommen wir zu Sunlight. Da ist mir schon vor einiger Zeit eine Pressemeldung reingeflattert, die ich ganz spannend fand. Und zwar gibt es da jetzt den IBEX. Ich hoffe, der heißt so, oder IBEX. Und zwar ist es ein Offroad-Concept-Car, eine Studie mit Allrad auf VW-Basis und einer ganzen Menge Outdoor-Tuning. Also ich muss sagen, dass mich der sehr anspricht, visuell. Ich habe ja schon mal in einer alten Folge zum letzten Caravansalon, glaube ich, mich geoutet, dass ich sehr anfällig für diese leicht brollige Optik bin bei diesen Offroad-Cars. Höher gelegte Reifen, das Bullenfänger-Schnorchel, das ist so irgendwie mein Guilty Pleasure. Heckträger mit Leiter und eine sehr massive GFK-Dachkonstruktion mit so einer Lightbar, also eigentlich so wirklich ein oder zwei drüber. Aber es sieht halt wirklich so nach Abenteuer aus und ich finde es interessant. Ich werde mir den auch direkt angucken. Vom Innenraum ist noch nicht viel bekannt. Aber es ist völlig klar, das ist ein Showcar, ne? Das ist jetzt kein Modell, was jetzt als Serienfahrzeug angedacht ist. Beziehungsweise vielleicht kommt der irgendwann, aber es ist jetzt im Moment eben noch nicht angekündigt. Ich finde es als Eyecatcher ganz schön und ich werde da sicher auch so das ein oder andere Erinnerungsfoto schießen. Und ich fand es spannend, dass gerade Sunlight, die ja sonst eher so mit sehr gefälligen und unauffälligen Fahrzeugen im Marktsegment unterwegs sind, sowohl im Wohnwagen als auch im Wohnmobilbereich, irgendwie sehen die gefühlt alle gleich aus, dass die halt jetzt mit so einer Wuchtbrumme irgendwie kommen. Und mehr sich vielleicht auch langfristig in die Richtung Abenteuer, Outdoor, Freiheitsgefühl entwickeln wollen.
Und schon hast du wieder die Antwort auf deine Frage, warum noch eine Marke, weil man die jetzt einfach woanders hin entwickelt
Ja,
und damit im Einsteigerbereich vielleicht
das
eine
kann
Lücke
sein,
entsteht, die
ja.
man schließen will.
Ja, das ist cool. Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen, aber das kann gut sein.
Ja, machen wir weiter mit den Arriva Feeling und Nova Line. Sind zwei Caravans, zwei verschiedene Richtungen. Also der Feeling geht eher so Familie mit viel Platzbedarf, hat zwar kompakte Maße, aber ein Hubdach und damit ordentlich Raumgefühl. Gibt auch ein Schlafdach, wenn man das möchte. Da können also bis zu 5 Leute mit. Und es gibt viel Stauraum, also eine gut nutzbare Sitzgruppe, cooler Kühlschrank und so magnetische Multifunktionsleuchten, die halt einfach so ein bisschen praktisch und gadgety sind. Schönes englisches Wort, ne? Und der Nova Line geht mehr Richtung Glamping. Also das heißt, da habe ich eben durchgehende Stehhöhe. Ich habe ein modernes Design mit so einer Betonoptik. Ich habe eine Dachklimaanlage als Option, wenn ich das möchte, einen 22 Zoll Fernseher. Und ja, innen sieht es wohnlich durchdacht aus, technisch alles auf dem aktuellen Stand. Und wer eben ein bisschen mehr auf Komfort setzen möchte und ein bisschen Flexibilität trotzdem noch braucht, der ist halt quasi eher in der Nova Line zu Hause.
Ja, dann kommen wir zu LMC. Da möchte ich gern einsteigen mit einem Konzept, was mir sehr gut gefällt. Und zwar dem Cruiser 2.0. Der wurde von Campern mitentwickelt, also von den eigenen Kundinnen und Kunden. Es gab wohl einen Workshop, in dem die Nutzerinnen und Nutzer mitentscheiden durften, wie eben dieser überarbeitete, teilintegrierte mal aussehen soll. Und wie eigentlich auch fast nicht anders zu erwarten war, ist halt ein Reisemobil rausgekommen, das vor allem in Richtung komfortorientierte Paare geht. Also ein Schlafbereich mit verstellbaren Rückenlehnen, hochwertige Matratze, Lattenrost, so eine loungige Sitzgruppe mit den drehbaren Fahrersitzen, verstellbare Gurte für optional zwei zusätzliche Plätze, eine Küche mit Induktions- und Gaskochfeld, dann so eine erweiterbare Arbeitsfläche, das finde ich ganz cool. Und da ist auch so ein, die nennen es Frankfurter Brett, das ist wahrscheinlich dieses Brett, wo man drauf schneiden kann und dann fällt gleichzeitig die, oder kann man das Gemüse und das Geschnibbelte dann gleichzeitig in so eine Schüssel geben. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgegoogelt, was das bedeutet.
Das ist genau das. Du hast ein Schneidbrett, was eben vorn dran zwei Behältnisse hat. Eins für die geschnittenen Gemüse oder was auch immer du schneidest und das andere für den Abfall. Mhm. Und das Ganze wird als Frankfurter Brett bezeichnet.
Ja, finde ich auch praktisch. So schöne Stimmung durch indirektes Licht. Dann gibt es im Bad eine Schwenkwanddusche, also so ein platzsparendes Modell. Und zusätzlich eine Banktoilette. Preislich ist der auch noch mal ein bisschen hochgehüpft von rund 82.000 auf rund 87.000 Euro, also 5.000 Euro Steigerung. Liegt damit im oberen Bereich, aber ja, also so wie sich das liest und ansieht, ist es schon ein Fahrzeug mit einer hohen Wohn- und Reisequalität.
Ja, dann haben wir die Tracer-Reihe. Das ist eher für preisbewusste Camper gedacht, also quasi unter der Cruiser-Reihe angelegt. Ist eben auch ein bisschen Kontrast dazu. Sind optisch sportlich ausgerichtet, geht Richtung Einsteiger, outdoor-affine Reisende, die halt unter den 7 Metern bleiben wollen, also ein relativ kurzes Fahrzeug haben wollen. Zielgruppe sind sicherlich Paare und Familien. Und die einfach eben mit einem kompakten Fahrzeug reisen wollen, aber trotzdem auf nicht viel verzichten müssen dabei, also die Modelle sind halt günstiger als die Cruiser und haben trotzdem eine ganze Menge nützliche Features, wie eben Dieselheizung zum Beispiel, die serienmäßig in allen Modellen ist, das optionale Skyroof und die LMC-App ist mit dabei, also womit man dann quasi eine ganze Menge Features steuern kann und das Ganze ist halt so ein bisschen jugendlicher gestaltet optisch. Und eine solide Ausstattung, also halt im Prinzip versucht man so einen Kompromiss zu machen, um halt möglichst die verschiedenen Zielgruppen und das Budget quasi einzufangen.
Magst du auch noch Modo machen? Dann, weil ich habe gleich bei Bürsten auch noch mal einen höheren Redeanteil.
Ja, der Modo auf Iveco ist auch mehr noch so ein Konzept als wirklich ein Produkt. Und da tut sich eine ganze Menge im Hintergrund. Also da hat man eben jetzt die strategische Zusammenarbeit mit Iveco und damit will halt LMC modulare Aufbauten auf eben der Iveco-Basis weiterdenken, weiterentwickeln. Und das ist, also das Modo ist ja so ein modulares Baukastenprinzip für Fahrzeuge. Ja, also du hast eine Plattform und kannst da quasi verschiedene Dinge einfach reinpacken, je nachdem, für was du es gerade brauchst, ob es ein Camper werden soll oder ob du jetzt ein Handwerkerfahrzeug hast. Und du kannst natürlich auch tauschen, auch bis hin zu barrierefreien Mobilen. Also ist man relativ flexibel. Und LMC hat jetzt zusammen mit den Partnern ein Fahrgestellmodul entwickelt, das quasi das Rückgrat oder die Basis ist. Und da kann man jetzt eben verschiedene Wohn- und Arbeitsmodule setzen, die man bei Bedarf dann eben austauschen kann, anpassen kann. Im Prinzip wie Lego für Erwachsene. Das heißt, ich kann mir das ziemlich frei zusammenbauen und das klingt jetzt ein bisschen albern, aber das ist tatsächlich eigentlich ziemlich smart und eine ganz spannende Idee. Und jetzt kommt eben die Iveco-Partnerschaft dazu. Du bist auch großer Fan von den Dingern, ne?
Ja, ich finde sowas cool. Also ich finde, das ist auch zeitgemäß, dass man bei Fahrzeugen eine Multifunktionalität herstellt und eben nicht dann immer ein fertiges Reisemobil mit so einem starren Konzept vorm Hoftor stehen hat, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, sich an die aktuellen Gegebenheiten mit wenigen Handgriffen anzupassen. Also ich mag sowas. Ich bin da immer schon Fan von. Es gibt ja verschiedene Lösungen, die in die Richtung gehen im Reisemobilbereich. Und ich bin wirklich gespannt, was sich da jetzt weiterentwickelt und inwiefern das dann auch sich wirklich ein Stück weit durchsetzen kann.
Ja, man hat jetzt eben durch die Partnerschaft mit Iveco da ein bisschen Zug ans Gefährt gemacht, denn da die haben eben mehr Zuladung, mehr Technikreserven und damit kann man eben auch eine ganze Menge Fahrzeuge und Sondermodelle und so weiter bauen. Wermutstropfen, das Ganze ist aktuell für Camper eher noch Konzept als ein fertiges Produkt. Also LMC testet da vor allem aktuell Prototypen in verschiedenen Projekten mit Kommunen, Handwerksbetrieben, sozialen Trägern. Also gar nicht so derzeit in Richtung Camping. Ob und wann da irgendwas in Serie geht, ist noch absolut offen. Aber das Prinzip ist tatsächlich ja durchaus spannend. Und da es ja ein Hersteller von Campingfahrzeugen ist, der das Ganze tut, der vielleicht zum einen guckt, wie er sein Produktportfolio erweitern kann, weil das eben durchaus auf der Hand liegt. Kann es aber ja oder ist es zu erwarten, dass es da eben auch im Campingbereich Dinge gibt. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Also da muss man einfach abwarten und wir sind neugierig gespannt, was da eben noch so kommt und ob es da vielleicht individuelle auch Vanlife-Ausbauten gibt, die man quasi so mit diesem Bau- oder Modulsystem machen kann oder ob es Fahrzeuge gibt, die man teilen kann. Da ist eben tagsüber oder unter der Woche ist der Handwerker damit unterwegs und am Wochenende werden ein paar Module ausgetauscht und du kannst es zum Campen nutzen. Alles spannend, wir sind da sehr gespannt.
Ja, dann kommen wir zum lange angekündigten Thema Bürstner. Da habe ich auf der Presseseite vergeblich nach Neuheiten gesucht und bin dann auf so eine geheimnisvolle Ankündigung gestoßen. Da stand wörtlich Bürstner Reloaded. Was du bald sehen wirst, ist keine Weiterentwicklung. Es ist ein Neubeginn. Mit frischem Design, durchdachten Details und einem ganz neuen Anspruch. Bleib gespannt. Es wird anders und es wird besser. Und dann war ich natürlich angepiekst, weil ich dachte, also wer so geheimnisvoll da irgendwas kryptisch auf die Webseite packt, der hat irgendwas in der Hinterhand, was vielleicht sehr, sehr spannend sein könnte. Habe mich dann in die Recherchen gekniet und bin auf Informationen gestoßen, unter anderem im Handelsblatt vom 27. Juni, dass die Marke Bürstner sich radikal neu aufstellen will. Und jetzt kommt's, die haben jetzt einfach mal ihre komplette Produktpalette gekillt. Also das finde ich, das ist ein Vorgehen, eine Maßnahme, die habe ich noch nie erlebt jetzt in den ganzen Jahren, die wir in der Branche tätig sind. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dem Ganzen auch einen Meinungsartikel bei uns gewidmet habe und habe so ein bisschen spekuliert im Magazin. Ich verlinke euch den Artikel auch nochmal in den Shownotes, weil... Also da gehört wahnsinnig viel Mut dazu und es ist natürlich auch ein hohes Risiko. Das heißt konkret, dass 15 Baureihen und damit 48 Grundrisse jetzt Geschichte sind. Und Bürstner war ja durchaus auch ein Platzhirsch im Caravan- und Wohnmobilsegment. Es gibt also keine Urban Camper mehr, keine Alkoven mehr, keine integrierten Wohnmobile mehr aus den alten Serien. Dafür kommen jetzt 3 komplett neue Baureihen, die auf dem Caravan-Salon Premiere feiern sollen. Aber, und das ist auch nochmal ein ganz krasser Punkt, als Prototypen nur da sein werden. Also das heißt, die ganzen Modelle gibt es noch nicht für den Verkauf. Der Verkauf soll dann Anfang des neuen Jahres starten, also Anfang 2026. Und also ich finde, das ist ein Schritt, da geht man als so großer etablierter Hersteller echt ein hohes Risiko ein. Was steckt dahinter? Der neue Geschäftsführer Hubert Brandl, der ist im November letzten Jahres, meine ich, berufen worden zum Geschäftsführer, war vorher bei Niesmann und Bischof, hat sich sehr klar positioniert gegen das eigene Produktportfolio. Also zu viele Modelle, zu wenig Profil. er hat das noch ein bisschen härter ausgedrückt, was mich auch überrascht hat, dass man so deutliche Worte findet. Also er hat hier gesagt, größtenteils beliebige Modelle ohne Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man sich insgesamt den Wohnmobil- und Wohnwagensektor anschaut, nicht nur bei Bürstner, sondern auch bei anderen Marken, dann muss ich sagen, hat er schon ein bisschen recht. Also wenig wirklich Neues, wenig, was sich dann von den Mitbewerbern unterscheidet. Und er will das jetzt offensichtlich bei Bürstner alles ganz anders machen. Wie gesagt, 3 neue Baureihen, die sehr klar dann auf die spezifischen Zielgruppen ausgerichtet sein werden. Eine frischere Designsprache ist dazu angekündigt, ein neuer Claim, der heißt jetzt Discover the Better. Da bin ich gespannt, wie das Bürstner Kundenpublikum darauf reagiert, die ja jetzt an diesen Wohnfühlen-Slogan gewöhnt sind und an dieses ruhige, gefällige auch. Welche Modelle wird es geben? Ein Einsteiger-Van namens Papillon, der, so wie der Konzern es ankündigt, einfach und robust sein soll, aufs Wesentliche reduziert. Basis ist Fiat Ducato. Und ja, also aufs Wesentliche reduziert heißt, dass der zum Beispiel jetzt keine klassische Küchenausstattung hat, sondern nur eine Induktionsplatte und optional eine Kühlbox. Dafür bietet er aber viel Stauraum für Aktivcamper, also für E-Bikes zum Beispiel und solche Geschichten. Ein festes Querbett im Heck, da gibt es also auch keine Wahlmöglichkeit mit irgendwie Hubbett, Schnickschnack oder ähnlichem. Und preislich geht es aber dann bei rund 40.000 Euro los. Und das ist natürlich für einen Van schon eine echte Kampfansage im Neuwagensektor. Welche Preise das dann genau sein werden, wird sich zeigen. Wie gesagt, sind jetzt erstmal die bisherigen Ansagen. Aber ja, auf jeden Fall spannend. Dann gibt es einen Sprinter-Van, den Habiton. Das ist so ein bisschen als Antwort auf den insgesamt boomenden Sprintermarkt zu werten. 6 Meter lang mit Einzelbetten und das ist jetzt die wirklich neue Geschichte, einem verschiebbaren Waschraum. Also das heißt, wir haben hier eine Kombination aus Längsbett oder Längsbetten und einem trotzdem sehr kompakten Grundriss. Preise starten hier bei 73.000 Euro ohne Allradantrieb und bei 87.000 Euro mit Allradantrieb. Also auch hier deutlich günstiger als vergleichbare Modelle bei anderen Herstellern. Und zu guter Letzt haben wir den Signature. Das ist ein, ja, kann man schon sagen, High-End-Teilintegrierter. Da lese ich so ein bisschen den Niesmann und Bischoff-Einfluss raus. Ist quasi so ein bisschen wie ein iSmoove, Niesmann und Bischoff iSmoove als Teilintegrierter mit einem ausfahrbaren Sideboard, einer drehbaren Sitzbank. Hier großer Schubladenkühlschrank ist hier verbaut und der geht bei 77.000 Euro los in der Sprinter-Version, die für später angekündigt wird. Für später angekündigt ist, wird es dann ungefähr 10.000 Euro mehr sein. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass die Modelle erst Anfang 2026 dann überhaupt zu den Händlern gehen. Um diese doch gigantische Lücke zu überbrücken, hat Bürstner sich entschieden, ich sage jetzt mal ganz flapsig, noch schnell ein paar Sondermodelle auf den Markt zu werfen. Sicherlich ist das kein Schnellschuss gewesen, sondern eine sehr überlegte und durchdachte Aktion. Die ganzen alten Baureihen bekommen nochmal so einen ein bisschen neuen Schliff unter dem Kürzel B66. Darunter sind dann auch teilintegrierte und Vans mit einer sehr umfangreichen Ausstattung und teilweise dann über 10.000 Euro Rabatt. Ich habe auch gesehen, dass es auch ein Wohnwagen-Sondermodell mit diesem Kürzel geben soll. Wie es aber mit der Wohnwagensparte im Allgemeinen weitergehen wird, da hat sich Bürstner noch nicht näher zu geäußert. Das ist also bisher nicht öffentlich bekannt. Da werden wir natürlich dranbleiben und euch auf dem Laufenden halten. Und ja, ich weiß nicht, was ihr drüber denkt. Das würde mich mal interessieren oder was du drüber denkst, Sebastian. Ich habe ja meine Meinung jetzt schon ein bisschen kundgetan. Ich finde es halt wirklich krass, dass so ein traditionsreicher Hersteller jetzt eben nicht versucht, sich irgendwie mit so ein paar Designretuschen über Wasser zu halten, sondern einfach mal mit einem Handstreich eine Marke komplett neu startet. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich an die Reaktionen denke, weil das kann natürlich auf der einen Seite insgesamt in der Branche nicht nur bei diesem Hersteller für ein bisschen frischen Wind sorgen, wie aber jetzt die Stammkundschaft reagiert, die ja auch diese bisherige Linie sehr geliebt und geschätzt hat. Ob man die da wirklich für gewinnen kann, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass sich der ein oder andere Bürstner-Fan jetzt noch was aus der alten Serie sichert, solange die noch verfügbar sind. Und für mich wirken die neuen Modelle schon durchdacht, kann man sagen. Und natürlich preislich total attraktiv. Also wenn da jetzt noch die Qualität stimmt, dann könnte das tatsächlich ein richtiger Neuanfang werden, der nicht nur auf dem Papier stattfindet, sondern der vielleicht auch die eigene Marke wirklich revolutioniert.
Na, letzten Endes ist es doch das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben. Nicht nur eigentlich, sondern was wir uns immer gewünscht haben, dass mal jemand mutig ist und neue Dinge probiert. Und das ist doch genau der Schritt. Ich weiß leider gar nichts über Kundenzufriedenheit, wie die Kunden denken über die Marke, wie sie mit der Marke umgehen. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass der Geschäftsführer sehr, also zum einen hat er sehr deutliche Worte gefunden, wie er das findet, was es aktuell gibt. Und dann macht es ja aus meiner Sicht auch nur Sinn, also gerade auch in einem Markt, der schwierig wird, zu sagen, okay, dann reagieren wir doch jetzt mal auf den Markt. Und die Reaktion ist eben nicht, wir machen hier die Polster von hellbeige auf kackbraun. Das ist unsere neue Innovation und wir machen hier die Zierstreifen. Ich habe da beim letzten Mal schon drüber gelästert. Und das ist auch mit Absicht ein bisschen übertrieben, sondern wir machen mal was Neues und wir gehen auch mal dahin, dass alles teurer wird und Menschen durchaus auch mit kleinerem Geldbeutel gerne ein Campingfahrzeug haben wollen und vielleicht aber auch ein neues und nicht ein gebrauchtes. Und ich finde das super spannend und mutig und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich da sicher bin, dass das gut funktionieren wird. Und um es wirklich hart zu formulieren, scheiß doch auf die Stammkundschaft. Wenn es mit dir schwierig ist, ja, weil ich meine, du hast ja so ein Campingfahrzeug auch eine ganze Weile. Das ist ja nicht so, dass du alle zwei Jahre einen neuen Camper kaufst. Also es mag auch die Menschen geben, aber für gewöhnlich nicht. Die fährt man wahrscheinlich eine ganze Ecke. Und dann ist das vielleicht trotzdem der sinnvolle Weg. Ich finde es super spannend. Ich finde es sehr, sehr gut und bin wirklich gespannt, wie das funktioniert und bin auch wirklich gespannt auf die Fahrzeuge und wie das Ganze im Markt ankommt. Und das ist auf jeden Fall mal wirklich was, was wir uns gewünscht haben. Das kann ich nur noch mal so sagen. Also nicht, dass der Marke alles umschmeißt, sondern dass einfach mal jemand hergeht und mutig neue Wege geht.
Also ich muss auch sagen, dass ich dem Herrn Brandl da wirklich auch Glück wünsche, weil ich kann mir vorstellen, dass der gegen viele, viele Mauern intern gelaufen ist, dass der viel hat wegstecken müssen bei so einem krassen Schritt. Weil das ja auch die kompletten internen Abläufe alles durcheinander wirft. Und da ist man in so einer traditionell ja eher etwas langsamen, beschaulichen Branche sicherlich nicht auf Begeisterungsstürme gestoßen. Und ich hoffe irgendwie, dass es für ihn funktioniert. Ich kenne den Mann nicht, ne? Eigentlich kann mir das egal sein, aber ich finde es einfach bewundernswert, dass jemand hergeht und einfach mal alte Zöpfe abschneidet.
Ja, und das ist gar nicht so einfach in so großen Unternehmen. Sehen wir auch immer mal wieder da, wo wir Gespräche führen, wie schwierig das ist. Und ich sehe es ja selber auch in meinem anderen Job in der Beratung, wie schwierig es ist, die eingefahrenen Pfade zu verlassen, weil alles darauf eingestellt ist und die Menschen dann auch häufig so mit Argumenten kommen, das machen wir doch schon immer so. Und warum soll man das jetzt was ändern? Ne? Die Veränderung tut ja Menschen auch immer weh, weil es sehr anstrengend ist. Deswegen mega, ich bin wirklich gespannt. Weiter geht's mit Weinsberg.
Genau, machst du den? Kann ich wieder ein bisschen was trinken?
Ja, die haben den Carabon überarbeitet, nicht nur kosmetisch, sondern der soll jetzt zum neuen Jahr umfassenden Facelift bekommen, vor allen Dingen im Innenraum und auf die Ausstattung konzentriert. Technisch bleibt vieles beim Alten. Details werden aber besser, also das heißt, es wird weiterhin 11 Grundrisse geben, klassische Layouts mit Querbett vorne, Etagenbett für Familien oder auch eben Einzelbetten. Innenausbau hat man neu gestaltet, optimiertere Stauraumnutzung, da muss man mal gucken, was das genau bedeutet. wohnlichere Materialien, ja gut, das
sind wir wieder in der Schiene mit und Beleuchtung und so.
Ja, überarbeitete Beleuchtung, das ja, das ist nett und da kann man sicherlich nochmal optimieren, aber innovativ geht meistens anders. Schlaflösungen, ja, variieren. Einzelbett bis zum Etagenbett mit 3 Schlafplätzen, alle Varianten sind dabei oder versuchen sehr platzsparend die Betten anzuordnen, teils mit Klappfunktion, damit man halt wirklich jeden Quadratzentimeter oder Kubikzentimeter sinnvoll nutzen kann. Das Dinettensystem hat man überarbeitet, hat jetzt eine flexible Sitz-Schlaf-Kombination, gerade in den kompakten Modellen. Auch das ist jetzt nichts Neues. Gucken wir mal, was sich da wirklich geändert hat. Im Sanitärbereich hat man wohl nachgebessert. Bäder sollen funktionaler optimiert worden sein. Also ihr merkt, hier ist ganz viel Marketing-Sprech. Ich bin da ehrlich gesagt eher ein bisschen vorsichtig, ja, weil wenn nichts Konkretes zu holen ist, dann ist es meistens tatsächlich die Farbgebung, die sich geändert hat oder man hat mal hier irgendwie den Reißverschluss anders positioniert. Aber vielleicht tun wir Ihnen Unrecht, wir werden sehen. Bessere Raumnutzung, neue Materialien, alles bleibt kompakt und die Wandverkleidung und Möbelverkleidung wurden auch aktualisiert. Nun ja, es soll jetzt robuster und langlebiger sein. Okay, das ist sicherlich nicht unwichtig, aber das ist jetzt alles nicht so richtig. Also das klingt jetzt alles nicht so mega innovativ, mag dahinter stecken, aber wenn da wirklich was krass Neues, super Spektakuläres wäre,
Spektakuläres?
Was Spektakuläres.
Ein Spekulatius, okay.
Dann, also wenn das Spekulatius wäre, hätte man drüber gesprochen, hat man nicht. Schauen wir mal, vielleicht will man sich auch nicht sozusagen, oder will man nicht alles schon Pulver verschießen vor dem Caravansalon. Ne? Auch das darf man nicht vergessen, dass durchaus das ja auch zur Kommunikationsstrategie gehören kann, im Vorfeld nicht viel zu kommunizieren, um dann da mehr Überraschung auf der Messe zu haben. Das ist ja durchaus im Sinne der Hersteller, aber man könnte natürlich auch ein bisschen im Vorab neugierig machen. Wie auch immer, ja, eine Revolution ist es nicht. Modellpflege, ja. Wer schon die Vorgängermodelle kennt, der wird da vieles wiedererkennen. Und ja, komfortabler ist er wahrscheinlich oder wird er wahrscheinlich, weil eben die Dinge in die Richtung optimiert werden. Technisch bewährtes Niveau, solide Bauweise, einfache Bedienbarkeit. Und ja, für Paare und Familien mit überschaubarem Budget bleibt er halt eine der wenigen Optionen unterhalb der 25.000-Euro-Marke. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und man muss dabei nicht auf allzu viel Komfort verzichten. So, ne? Also wenn ich aber irgendwie in einem Wohnwagen Solarpaneele, App-Steuerung und sowas haben will oder gar Wintertauglichkeit, dann muss ich gucken, ob ich das über Pakete realisieren kann oder eben doch ein, zwei Klassen höher gucken. Also es ist halt Einsteigerbereich.
Dann kommen wir zu Detlefs.
Weil nach WD kommt?
Nein, ich habe ja gesagt, ich habe ja hier alles im Hümer-Konzern, habe ich jetzt nicht auch noch nach Buchstaben sortiert, nach Alphabet. Da habe ich es ehrlich gesagt einfach durcheinander geschmissen, so wie ich die Infos reinbekommen habe. Detlefs feiert 95-jähriges Jubiläum dieses Jahr und bringt daher natürlich auch ein bisschen was mit nach Düsseldorf. Im Fokus sollen Sondermodelle stehen, die jetzt auch hier ein Active Label bekommen haben. Das scheint gerade der neue Trend zu sein im Campingbereich, die Active Sondermodelle. Und eine neue Campervan-Linie für Einsteiger und ein integriertes Wohnmobil für Familien. Und die habe ich mir auch mal ein bisschen näher angeguckt. Also die fangen wir mit den Einsteiger-Caravans an. SeaJoy und SeaGo, das sind bekannte Modellnamen, die gibt es schon seit Jahren und jetzt eben in der Variante Active. Die bekommen dann eben eine erweiterte Ausstattung verpasst. Je nach Modell kann das ein Fliegenschutz sein, eine besondere ambiente Beleuchtung, City-Wasseranschluss, eine Serviceklappe. Ich muss jetzt auch ein bisschen lachen und eine neue Möbeloptik. preislich gibt es bis zu 5.700 € Nachlässe. Und da sind eben die Camping-Einsteiger, habe ich schon gesagt, und junge Familien so die Kernzielgruppe. Wir hatten ja früher als eigenen Wohnwagen, beziehungsweise den gibt es auch noch, auch eine Detlefs. Das war der sogenannte New Line, also der Vorgänger von einem der beiden von Seajoy oder Seago. Der hat uns damals schon gut gefallen, weil Detlefs in diesen jungen Caravans oder in diesen Einsteiger-Caravans ein sehr, sehr schönes optisches Design hat. Also den kann man sich ruhig mal angucken. Dann gibt es den Globebus Go und den Just Go, ebenfalls jeweils in Active-Varianten. Das sind ja Wohnmobile mit sehr kompakten Abmessungen, nämlich unter 7 Metern, mit Einzelbetten im Heck. Und also uns gefällt der sehr gut. Wir gucken uns den immer wieder ein bisschen an. Wir sind jetzt im Moment noch nicht auf dem Wohnmobiltrichter, aber der Globebus, der hat uns schon immer gefallen, weil der so sehr sportlich dynamisch wirkt, dafür, dass es halt doch eigentlich ein kleines Dickschiff ist. Inklusive sind bei diesen Modellen ein Navi mit Rückfahrkamera, Alufelgen, Lederlenkrad, ja gut, Fahrerhaus, Klimaanlage, Vorbereitung für Sat und Solar. Und der Preisvorteil liegt hier immerhin bei über 10.700 Euro, also schon eine Menge. Deswegen hatten wir auch gesagt, es lohnt sich, also in der letzten Folge hatten wir es angeschnitten, es lohnt sich auf jeden Fall, sich schon auch nach solchen Messepreisen und solchen Aktionspreisen umzugucken. Beim Just Go Active gibt es 3 ausgewählte Grundrisse mit einer Länge von 7,35 Meter, also ein Stückchen mehr als der Go. Auch hier umfangreiche Komfortfeatures, Navi-Kamera, Lederlenkrad, USB-Steckdosen, isolierter Abwassertank. Und hier liegt der Preisvorteil bei knapp über 10.000 Euro beziehungsweise knapp 10.100 Euro.
Soll ich weitermachen?
Ja, mach mal.
Also es wird weiter Active bleiben beim, also alle 12 Grundrisse von der Trendbaureihe. Wird es 2026 auch als Active-Modell geben. Ambientebeleuchtung standardmäßig, Fahrerhausverdunklung, Navi, Rückfahrkamera, Sattvorbereitung, Dusche mit einem Holzlattenrost, also Lattenrost ist ja eigentlich was im Bett ist, aber so einem Holzgitter quasi, dass ich ein bisschen entspannt drauf stehen kann, nicht auf dem Plastik stehe, eine Truma CP Plus und hier Preisverteil 7.600 Euro. 7.060 Euro. Das ist wieder so typisch Campingbranche alles, ne? Wir machen mal hier ein bisschen andere Farbe drauf und sagen noch ein bisschen, wie fancy das alles ist, nennen das Active und tada, wir haben die große Innovation. Dann haben wir den integrierten XL Family i7812-2, wintertaugliches Modell, 8,60 Meter lang auf Fiat-Chassis mit einer Tandemachse und hat eben einen beheizten 27 cm hohen Doppelboden. Das macht ihn eben entsprechend wintertauglich, hat hinten Einzelbetten, ein Hubbett vorne und ein geräumiges Komfortbad mit einer eigenen oder separaten Dusche. Warmwasserheizung natürlich, isolierte Fenster und App-Steuerung und auch jede Menge Stauraumkapazität. Ist wirklich was für Langzeitreisen durchaus und entsprechend, wie gesagt, auch wintertauglich. Dann machen wir noch schnell den Club Trail 2026 und Active. Das sind die Campervans. Auch hier ein Upgrade in Anführungszeichen. Hier hat man technisch und optisch aufgewertet. Es gibt jetzt Rahmenfenster, Softclose-Schubladen, Ambientebeleuchtung, Tellerfedern für die Heckbetten.
Das ist schon cool. Also das ist doch das, was ihr auch hattet in eurem Nachgerüstet.
Ja, da frage ich mich seit Jahren, warum, mir ist klar, warum man halt nur Billigschranz in Betten einbaut, wie irgendwelche 2 Zentimeter hohen Matratzen und ein bisschen Sperrholz. Also ich auch hier wieder bewusst übertrieben.
Ich möchte das auch noch mal ein bisschen entschärfen. Also es gibt wirklich, also ich möchte nur sagen, dass wir in unserem Wohnwagen ein besser ausgestattetes Bett haben als bei uns zu Hause. Das hat nämlich einen richtigen Lattenrost und so weiter.
Ja, gut, das ist ja die Frage, womit ich es vergleiche. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, also nicht jeder legt Wert darauf und es geht natürlich auch immer um Gewicht und Preis, das ist mir völlig klar. Aber ich meine, wir schlafen jede Nacht, also idealerweise im Schnitt 8 Stunden, manche mehr, manche weniger. Das ist schon relativ viel, das ist ein Drittel des Tages. Warum zum Teufel sparen wir an 8, also an einem Drittel eines Tages so krass ein? Also das hat sich mir nie erschlossen. Sicherlich hat nicht jeder irgendwie Probleme beim Schlafen. Ja, manchen Menschen ist es einfach schlicht egal, ob sie auf einem Brett, auf einem Nagelkissen oder in der Badewanne schlafen. Ja, die schlafen immer gut, aber andere haben da durchaus Probleme. Und
aber
ich wollte halt nicht so viel rennen. Das ist auch, hat doch gar nichts mit Deadlift zu tun. Ne? Das ist also, man hat jetzt hier Tellerfedern in ein Bett gepackt.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Das braucht halt nicht jeder. Und warum sollte dann jeder dafür bezahlen? Das ist genauso, wie ich halt nicht auf Campingplätze gehe, wo es eine Kinderanimation und einen Wasserpark gibt, weil es halt für mich überhaupt nicht relevant ist und weil ich auch keine Lust habe, dafür zu bezahlen.
Höre ich dich ein Stück weit. Und gleichzeitig schlafen wir ja, also die Animation nutzt du nicht, aber schlafen tust du ja trotzdem 8 Stunden.
Ja, aber ich brauche das einfach nicht. Also ich schlafe zum Beispiel, ich persönlich, schlaf am besten auf der Matratze in unserem Campingbus. Und das ist eine 120-Euro Matratze, Klappmatratze aus Spanien. Und die schmeiße ich mir auch gerne mal im Wohnzimmer auf den Boden, weil ich die so bequem finde. Also ich will damit sagen, nicht jeder benötigt halt beim Schlafen irgendwie besonderen Komfort. Und warum soll das dann bezahlen?
Okay, I feel you. Also ja, da gehen mir die Argumente aus. Können wir also nicht weiter diskutieren. Für mich wichtig, für dich nicht. Ja, hast du recht. Vielen Dank, dass du mich auf den Boden der Tatsache zurückgeholt hast. Nichtsdestotrotz den Tellerfedern, also das einfach ein bequemeres Bett, eben eine gute Sache. Ja, wie gesagt, sollte jetzt überhaupt nicht gegen Deadlifts gehen. An der Stelle ist es mir nur gerade, hat mich nur gerade quasi angepackt. Ansonsten hat man neue Möbeloptik. Und alle Grundrisse kann man mit dem 25 Jahre Jubiläumspaket ausstatten. Hast du eine Ahnung, was das ist?
95 Jahre, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich da jetzt auch nicht mehr weiter groß dahinter geklemmt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil, ja, gucken wir uns lieber nochmal den Globetrail Active an. Der hat nämlich eigentlich ein, zwei spannende Features. Das ist eine ganz neue Linie mit 3 kompakten Grundrissen. Und was ich da interessant fand, war, dass erstmals ein Van mit einem festen Kinderbett im Heck dabei ist. Da würde mich mal die Meinung von Familien interessieren, weil also ein festes Bett nimmt ja Platz weg. Und bei einem Campervan ist der Platz ja noch reduzierter als jetzt bei irgendeinem Wohnwagen oder ähnliches, wo ich dann mit Etagenbetten unterwegs bin. Da würde mich mal interessieren, für wie sinnvoll Menschen mit Kindern das erachten, dass da ein festes Kinderbett verbaut ist, weil ja je nach Alter des Kindes irgendwann das Kind vielleicht auch nicht mehr im Campingbus mitfährt oder darin mitschläft oder so. Ob das gut ankommt bei Familien oder ob man sagt, nee, eigentlich ist es für uns ein bisschen störend eher, weil dann ist das Kind da rausgewachsen und was machen wir dann mit diesem Bett? So, ansonsten halt auch eine reduzierte, aber praxistaugliche Ausstattung, würde ich so einschätzen. Was mich überrascht hat, war, dass bei der, also zwischen der normalen Standardausstattung eine Truma-Kombi sich eingeschlichen hat, die Truma-Kombi 4, dass es eine Fensterheizung gibt und einen 90-Liter-Kühlschrank. Also das spricht mich an persönlich.
Ja, und dann wird es noch so einen Blick in die Zukunft gehen, die E-Home-Eco-Studie. Steht unter dem Titel Reiseziel Zukunft. Da hat Detlefs eben ein Fahrzeug umgesetzt ohne fossile Brennstoffe. Also das heißt, es gibt kein Gas, gibt kein Diesel. Das Fahrzeug sitzt auf Elektroantrieb, eine PV-Anlage, hat eine Batterieheizung, Induktionskochfeld und dann Materialien, Recyclingfilz, Biokunststoffe. Das ist noch nichts, wo es irgendwie eine Serienproduktion zu sehen gibt. Aber es ist eben eine Studie, ein Blick in die Zukunft. Genau das, was der Name sagt, wohin die Reise gehen kann und mit Sicherheit auch wird. Und das kann man sich jetzt schon mal angucken.
Da bin ich gespannt, weil Detlefs hat ja schon 2 Studien in Richtung Elektrofahrzeuge gemacht. Es gab schon einen E-Coco, hieß der, glaube ich, einen rein elektrischen Wohnwagen mit Eigenantrieb, also selbstfahrend sozusagen. Der war vor einigen Jahren auf der CMT, glaube ich, präsentiert worden. Und dann gab es ein Wohnmobil dazu. Das sah ziemlich interessant aus, weil es halt komplett irgendwie mit Solarpanelen oder Solarfolien zugekleistert war. Aber da hat man dann irgendwie nichts mehr von gehört, großartig im Nachgang. Also bin ich gespannt, was jetzt aus dieser Studie dann wird. Klingt auf jeden Fall interessant.
Ja, ist auch immer die Frage, warum Hersteller Studien zeigen, ne? Ob es,
ja.
Also sicherlich werden sich auch Hersteller mit der Zukunft beschäftigen und sich natürlich jetzt schon anschauen, wie kann das in Zukunft aussehen, damit sie nicht überrascht werden. Also das soll es ja durchaus geben. Und zum anderen können so Studien natürlich auch für die Markenbildung als Prestigeobjekt spannend sein und natürlich auch, um Reichweite, Bekanntheit zu generieren, weil die Menschen darüber sprechen und auch die Medien darüber sprechen. Also gibt es ganz verschiedene Gründe.
Und um auch einzelne Features einfach mal auszutesten und dann halt vielleicht nicht als Gesamtserienfahrzeug umzusetzen, sondern Einzelkomponenten in den bestehenden Modellreihen unterzubringen. Ja. Das kann ja auch ein Grund sein.
Ja, und ich finde es auch schlau, das miteinander zu kombinieren, also da auch, auch rauszugehen. Ich meine, der, von dem du gerade gesprochen hast, der außen mit Solar beklebt war, das waren offensichtlich keine echten Solarzellen, sondern es war einfach eine Folie. Mhm. Aber da hat man einfach mal gezeigt, wie das aussehen kann. Und ich meine, mittlerweile sehen wir in Deutschland immer mehr auch vertikale Solaranlagen. Also das heißt, die an Zäunen und an Häuserfronten dran sind.
Ja.
Und wenn die eben entsprechend günstig ausgerichtet sind und eine andere, also was weiß ich, noch eine Nordostausrichtung oder eine Südausrichtung was ergänzen, kann das eben eine ganz sinnvolle Technologie sein. Und genau das will man damit zeigen. Also wie gesagt, ich finde das super spannend und das ist leider nichts, was es so schnell geben wird. Aber Blick in die Zukunft.
Dann kommen wir zu Hobby. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich vermute, dass da jetzt das Neuheitenfeuerwerk eher so ein kleiner Pups sein wird. Aber es gibt eine echte Neuheit und zwar den Ontour Van Solaris. Genauer gesagt Ontour Van Solaris 600 FT. Das ist ein Sondermodell des bereits bekannten Kastenwagens auf Fiat-Basis und der setzt jetzt eben komplett auf elektrische Autarkie mit einer 200 Watt Solaranlage von Büttner Dometic mit einer 100 Amperestunden Lithium-Batterie, die auch ein Heizelement hat und IP56 zertifiziert ist. Also insbesondere geht es da um Temperaturstabilität und bei IP ist Wasserfestigkeit, ne? Warum die jetzt im Innenraum von einem Fahrzeug eine Rolle spielt, hat sich mir nicht so ganz erschlossen, aber.
Also IP ist eine Schutzart und nicht nur Wasser, sondern auch also Staub und Strahlwasser.
Ah, okay.
Das beides gibt man da quasi an.
Okay. Also wichtig ist jetzt neben den Details, der Van soll für bis zu 4 Tage komplett ohne externe Stromquelle laut Hersteller auskommen. Ehrlich gesagt fand ich das jetzt nicht so viel für ein Fahrzeug, was auf elektrische Autarkie getrimmt sein soll. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Aber was ich technisch ganz interessant fand, war halt, dass die Solaranlage angeblich auch bei Teilverschattung noch effizient arbeiten soll. Hobby hat auch eine eigene Connectivity-App, Hobby Connect-App. Da lässt sich eben die Batterie und sicherlich auch die Solaranlage mit überwachen und steuern. Und ansonsten gibt es halt wieder ein bisschen Ausstattungszusätze, einen beheizten Abwassertank zum Beispiel, wieder eine ambiente Beleuchtung, zusätzliche Steckdosen, was ich immer gut finde. Außenanschlüsse, lackierte Stoßfänger und der Preis soll bei 64.690 Euro liegen. Fahrzeug hat einen 140 PS Dieselmotor und Schaltgetriebe. Mit Automatik kostet da nochmal 3.500 Euro Aufpreis. Und ja, Zielgruppe würde ich jetzt mal sehen, Paare und Solo-Camperinnen und Camper, die halt mal ein paar Tage ohne Landstrom unterwegs sein möchten. Also ich finde, es ist jetzt kein richtiges Autarkiefahrzeug, aber so, dass man halt so kleinere Trips auf jeden Fall damit machen kann. Wie schätzt du das ein?
Ja, also genau das ist durchaus okay. Da einfach, also gerade ein Wochenende schafft man ja ganz entspannt. Das schafft man meistens sogar komplett ohne Solar. Ich denke, mit einem 100 Amperestunden Lithium-Akku ziehst du jetzt keine Wurst vom Brot.
Ja.
Das ist wie soll ich sagen, du wirst ein, zwei, drei Tage irgendwie überbrücken können, auch sicherlich dann mal Regentage oder so, aber das ist jetzt alles nicht so gigantisch und ich glaube, die noch effizienter bei Teilverschattung, ja.
Ist doch jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen Standard, oder?
Ja, also dafür baut man einfach die Bypass-Dioden ein in die Solarmodule, sodass eben verschattete Bereiche dann weggeschaltet werden, damit man das Problem nicht hat. Wir wollen jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, da haben wir ja eine Solarfolge, wo wir auch darüber gesprochen haben. Ja, das ist okay. Also, ne, das ist definitiv kein autarkes Superfahrzeug, aber ein paar Tage mal ohne Landstrom kann ich da auf jeden Fall überbrücken. Und das ist ja gerade so für Kurztrips durchaus spannend, weil ich spare mir halt den Landstrom. Haben wir auch ja zuletzt eine Powerstation-Folge gemacht und haben da auch ein bisschen was dazu gesagt, wie, was, wann, wo das sinnvoll ist. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Hat jetzt nichts mit dem Hobby zu tun, aber generell mit dem Thema Landstromautarkie.
Ja, dann haben wir noch drei Hersteller in unserem kleinen Fahrzeugmarathon vor uns. Knaus Tabbert. Magst du die mal machen oder anfangen?
Ja, da war ja die Berichterstattung nicht, sagen wir mal, immer positiv in den letzten Jahren. Und,
vielleicht fassen wir es noch mal kurz zusammen, ne? Was es da alles an Schlagzeilen und Vorwürfen gab. Also es ging ja hin, also es gab Razzien auf den Firmengeländen, es gab Betrugsvorwürfe, es gab, jetzt muss ich es richtig zusammenbringen, nicht Bestechung, sondern doch Bestechungsvorwürfe oder Bestechlichkeitsvorwürfe. Es soll Absprachen und mit Geldzahlungen mit Zulieferern gegeben haben. Ich weiß nicht, wie weit da die Prozesse schon sind, deswegen immer noch alles im Konjunktiv. Es soll bei den Gewichten getrickst worden sein, also dass die Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen bleiben, solche Geschichten. Und es gab eigentlich eine Negativschlagzeile an der anderen im letzten Jahr und dazu kamen dann auch noch Produktionsstopps, also wo die Produktion dann über Monate teilweise komplett eingestellt wurde. Ja, und jetzt versucht man halt, sich da wieder ein bisschen rauszustrampeln mit so einer Kombination aus Modellpflege und Designeditionen und so weiter.
Ja, und da haben wir ganz oben in Anführungszeichen den Boxtime stehen. Das ist so ein bisschen das Vorzeigeprojekt. Ein Campervan, der eben Gewicht, Isolation und Innenraumkonzept andere Wege gehen will, nach Aussage viel recycelte Materialien, eine neue Dämmung, ein cleveres Bad ohne Duschvorhang. Und eben 60 Kilogramm Gewicht, die man gegenüber den Vormodellen sparen möchte. Das klingt durchaus spannend. Man muss das Ganze natürlich dann auch immer einmal in Relation sehen. Also wir wissen, das Thema Gewicht ist nicht nur bei Knaus Tabbert durchaus immer wieder ein Thema, gerade in dieser 3,5 Tonnen Klasse. Also da sollte man ganz genau hingucken. Also für euch auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen kauft, dann achtet da wirklich sehr genau auf die Zuladung, die ihr habt und guckt auch, was da drin ist und achtet vor allen Dingen auch drauf, dass diese Gewichte und Zuladungsmöglichkeiten meistens für die Basisausstattung angegeben werden. Das heißt, wenn ihr dann noch zusätzlich eine Solaranlage, eine Markise dazu kauft, dann kommt das auf das Gewicht oft oben drauf und dann wird die Luft teilweise sehr, sehr dünn. Also das nur als generelle Warnung. Auch hier, das hat erstmal nichts mit dem Knaus Tabbert zu tun, auch wenn die in der Vergangenheit bei solchen oder nach anderen Dingen erwischt worden rund ums Gewicht. Und müssen wir uns einfach angucken. Und bei den Materialien, da muss man sich natürlich auch immer anschauen. Das ist schön. Also recyceltes Material ist wirklich eine super Gedanke, ja. Dass wir weniger neue Dinge benötigen, sondern mehr kreislaufwirtschaftsmäßig arbeiten. Da muss man immer gucken, wie gut das Ganze auch im Camper funktioniert. Nicht überall und an jeder Stelle mag das funktionieren, aber auch da sind wir keine Experten, also das einfach nur so Gedanken, das müssen wir uns halt angucken. Dann haben wir den BoxLife beziehungsweise den BoxLife Platinum Selection und hier hat man viel Feinschliff betrieben, das heißt Dieselheizung serienmäßig, optionales Hubbett, durchdachte Küche, auch hier wieder wenig Revolutionäres und die Platinum-Version bringt halt noch ein bisschen mehr Ausstattung mit, was es einfach noch mehr Komfort mitbringt, aber auch teurer macht. Also ja, solides Angebot, aber auch nicht viel Innovation.
Ja, soll ich mal Live und Live Wave machen? Auch hier, das sind ja die teilintegrierten Modelle und die wurden innen ein bisschen aufgehübscht. Beim Live Wave gibt es einen neuen Grundriss, das ist der 650 MEG. Den finde ich ganz interessant für Familien oder Paare, die halt auf kleinem Raum möglichst viel Schlafplatz brauchen. Das dürfte mit dem Hubbett ganz gut klappen. Aber ja, genauso, ne, eher Modellpflege als jetzt ein großer Wurf, der einen vom Hocker hauen würde. Ähnliches gilt für den Südwind. Den gibt es jetzt als Black Selection, also in einem dunklen Look mit besserer Serienausstattung. Ich finde, das wirkt wertiger, aber habe so ein bisschen das Gefühl, schwarzer Rahmen, neues Etikett. Also so diese Editionsmodelle. Da gibt es halt technisch jetzt nichts Neues, ne? Für Designfans, die auch mal was anderes sehen wollen, was ja zugegebenermaßen auch immer von uns kritisiert wird, dass die Fahrzeuge immer alle außen gleich aussehen, ist es sicherlich ganz nett, aber ja, also jetzt nicht inhaltlich, böse könnte man auch sagen, alter Wein in neuen Schläuchen.
Ja, wie die letzten Jahre an ganz vielen Ecken in der Campingbranche. Also, und das gibt es sicherlich auch in anderen Branchen, da sind wir noch nicht so tief drin. Hier fällt uns halt auf jeden Fall auf.
Ja, und zu guter Letzt, ich mache noch eben den Tabat, das Gleiche. Da gibt es jetzt die Pantiga Finest Edition, also Komfort, Kurs wird hier gefahren. Sehr viel Ausstattung, viel Design. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl von Hotel auf Rädern. Der Casadora bekommt neue Grundrisse, darunter auch familienfreundliche mit Stockbetten. Das ist für mich ein bisschen interessanter immer, weil ja auch das Thema Familie bei vielen Herstellern ein bisschen zu kurz kommt. Ist ein solides Update, würde ich sagen.
Ja, dann haben wir noch Stärkemann. Da ist jetzt auf der Webseite die letzten News von der Messe Leipzig im November 2024. Also hier wird auf jeden Fall die Webseite richtig gepflegt. Und in einigen Fachzeitschriften kann man aber lesen, dass wohl mindestens zwei neue Modelle für ein relativ schmales Geld geben soll. 30.000 für einen Wohnwagen, ob das jetzt schmales Geld ist, muss man gucken. Gibt es deutlich günstiger an anderen Ecken, haben wir auch schon heute ein bisschen was zu erzählt. Also die neue Open Edition 540 CP, 7,40 Meter langer Wohnwagen mit Queensbett, Duschkabine, feste Klapptüren, große Kühlschublade statt eben einem klassischen Kühlschrank. Und ja, da gibt es in der Basis schon viele Ausstattungspakete, die mit drin sind. Preislich geht es eben bei unter 30.000 los. Für die Klasse ist das tatsächlich sehr, sehr günstig. Und noch günstiger wird es mit der Sport Edition 492 LJ. Für rund 24.500 Euro, also 24.500 Euro. Mittelklasse-Karawanen mit zwei Längsbetten, hat ein Umbaubett noch dazu. Ja, das LED-Licht. Der Warmluftheizung und optionale Panoramadachfenster sind möglich und besonders halt hier werden Familienpaare, also kleine Familienpaare angesprochen, die halt ein kompaktes Fahrzeug haben wollen mit praktischem Nutzen und eben einer soliden Grundausstattung.
Ja, und zu guter Letzt, und dann haben wir unseren Marathon geschafft, habe ich noch Tischer mit reingenommen. Wir sind ja klassisch jetzt nicht unbedingt der Podcast und das Magazin, die sich sehr gut auskennen in dem Bereich der Absetzkabinen und die da viel zu machen. Ich fand es aber interessant, weil die jetzt mit zwei Neuheiten nach Düsseldorf gehen, die auf sehr unterschiedliche Nutzergruppen zugeschnitten sind. Und zwar gibt es jetzt auch was für Familien. Also die Absetzkabine Trail 280S hat ein Update bekommen. Die haben den Grundriss da ziemlich stark überarbeitet, um eben für Familien mehr Komfort und Alltagstauglichkeit zu bieten. Da kann jetzt optional ein Stockbett eingebaut werden. Also wenn man irgendwie kleinere Kinder oder zusätzliche Mitfahrer hat, dann kann das echt eine gute Lösung sein. Und neu ist auch, dass die Absetzkabine jetzt mit dem VW T7 Pritschenwagen kompatibel ist, der ab Anfang 2026 ausgeliefert wird. Also Tischer reagiert da auf den aktuellen Modellwechsel bei VW, behält aber die bewährten Konzepte erstmal so bei. Und die zweite Neuheit, die zielt auf eine sehr spezielle Fahrzeuggruppe, nämlich die sogenannten Flatbed-Pickups, wie man die eher so aus dem kommunalen Bereich oder auch aus Australien kennt. Ich habe mir die mal angeschaut. Also die sind wirklich sehr charakteristisch. Die kann man sich so richtig gut vorstellen vor dieser australischen rötlichen Kulisse. Das sind Fahrzeuge mit einer flachen Ladefläche und abklappbaren Bordwänden. Und Tischer hat hier eben einen interessanten Spielraum für einen sehr großzügigen Kabinengrundriss identifiziert. Diese neue Kabine geht in Richtung Reisende mit Anhänger, also wer zum Beispiel mit Motorrädern oder Pferden oder ähnlichem unterwegs sind, oder für Leute, die ihre E-Bikes halt lieber im Innenraum als außen am Träger transportieren möchten. Auch bei diesem Grundriss ist ein optionales Stockbett vorgesehen. Das heißt, ich habe hier bis zu 5 Schlafplätze. Und ich bin halt immer wieder erstaunt, wahrscheinlich auch, weil ich nicht so richtig im Thema drin bin, was so eine ja relativ kleine Absetzkabine dann doch alles an Möglichkeiten bietet. Und ja, das finde ich bei Tischer auch immer. Das sind ja so die Spezialisten auf dem deutschen Markt, die schon wahrscheinlich seit Jahrzehnten darin tätig sind. Da finde ich immer, dass die auch sehr viel sich überlegen und sehr viel auch Praxistaugliches mitbringen.
Und das war jetzt nur ein kleiner Auszug aus dem, was es sicherlich in Neuheiten gibt. Ihr habt festgestellt, das ist jetzt primär Fahrzeug. Da fehlen noch Zelte, da fehlt noch Zubehör. Das liegt einfach daran, dass auch da die Recherche unheimlich anstrengend im Vorfeld ist. Und deswegen machen wir die Fahrzeuge. Das interessiert viele Menschen. Und alles andere gucken wir uns auf der Messe an und suchen da dann nach den Dingen und berichten unser Magazin darüber und auch hier im Podcast natürlich. Also das soll jetzt nur mal so ein erster Einblick sein, was es alles so geben wird. Und da sind teilweise schon sehr, sehr spannende Dinge und auch sehr krasse neue Sachen dabei. Wir freuen uns. Und wenn ihr sagt, sag mal, warum habt ihr denn nicht darüber gesprochen? Das ist da auch ganz neu und innovativ. Dann schickt uns das doch kurz zu. Dann, wenn das genügend ist, machen wir nochmal eine Folge. Ansonsten gucken wir uns die Sachen auf dem Caravansalon an und berichten dann währenddessen und danach darüber. Einfach unten in den Shownotes auf den WhatsApp-Link klicken. Da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken oder eine Textnachricht schicken. Ihr könnt uns auch eine E-Mail senden an podcast@camperstyle.de oder ihr könnt auch das Formular unter camperstyle.de/podcast nutzen. Also viele Wege führen da zu uns. Ihr könnt selbst bei Spotify kommentieren, macht das gerne und schickt uns da noch die Sachen, die aus eurer Sicht spannend sind, weil wir können nicht alles auf dem Schirm haben. Und wir hoffen, dass euch das gefallen hat, dass ihr da ein bisschen Inspiration mitnehmen könnt, vielleicht auch in die Vorbereitung auf die Messe, wenn ihr dahin wollt. Auch dazu nochmal der Hinweis, wir haben da gerade einen Podcast zu gemacht, wo wir darüber berichtet haben, was es alles zu beachten gibt und was dieses Jahr vor allen Dingen neu ist. Also gerade das zweite Wochenende ist da sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr da hin wollt und die Episode noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall rein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns demnächst wieder. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Episode verpasst. Das kostet euch nichts. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.